Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Wir besprechen heute die 7. Folge der 1. Staffel von Star Trek The Original Series und die heißt What Are Little Girls Made Of oder auf Deutsch Der alte Traum. Hat so gar nichts miteinander zu tun irgendwie, ne?
Nein, die Titel haben nichts direkt miteinander zu tun. Wie vielte Folge hast du gerade gesagt?
Ich meine, sie ist 7., oder? Ist nicht die 7? Doch, sie ist doch.
Ich glaube, das ist die Netflix-Zählweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist eigentlich die 9.
Ja, aber das kommt ja immer darauf an, wie du jetzt den Piloten zählst. Also, ne? Also, und ja. wo du ihn hinzählst quasi. Aber hat Netflix, oh, ich habe schon wieder vergessen, hat Netflix nicht den Piloten auch nochmal vorab?
Also wenn du den alten Piloten rausrechnest, ne? Und ja, den quasi in Talos 4 Tabu mit reinrechnest, ne?
Genau.
Dann ist es die 9. Denn also ich kann dir das kurz aufzählen. Ich habe es hier natürlich, habe mich sehr, sehr gut vorbereitet.
Ich kann es mal kurz aufzeichnen.
Es ist in Produktionsreihenfolge ist es sogar die 10. Und in der Ausstrahlung ist es aber die 9. Und davor kommt Where No Man Has Gone Before, der Pilot, dann kommt The Corbomite Maneuver,
ja.
Pokerspieler auf Deutsch, dann kommt Mutt's Woman, Women, ne?
Ja,
mehrere.
Ja.
The Enemy Within, also Kirk durch zwei gleich Fragezeichen.
Das ist einer meiner wirklich
deutschen Titel.
Wirklich, ja, wirklich mein Lieblingstitel, echt, das ist ganz, ganz groß.
The Man Trap, das letzte seiner Art, ne? Dann ist The Naked Time, Charlie X, Balance of Terror und dann kommt What Are Little Girls Made Of und das ist Folge 9.
So zählt auch, ich habe in der Zwischenzeit mal Memory Alpha aufgemacht, so zählt auch Memory Alpha, also 9, während ich habe das nochmal verifiziert, bei Netflix von der 8. Folge die Rede ist und Wikipedia wiederum sagt, es ist Folge Nummer 7.
Ja, müsste man jetzt mal einen Star Trek-Experten fragen, warum das denn so ist.
Schade, dass wir keinen hier haben. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge X aus der 1. Staffel von TOS. Ist ja eigentlich auch egal, welche es ist am Ende, weil wir wissen ja, worüber wir sprechen. Sie hat ja einen unverwechselbaren Namen, über den vielleicht noch zu sprechen sein wird.
Ja, absolut. Das basiert nämlich auf einem alten Kinderreim aus den USA. Und da dieser Reim besagt, woraus bestehen kleine Mädchen? Zucker und Gewürze und alles, was schön ist, daraus bestehen kleine Mädchen. Ich hab das mal rausgesucht als MP3. Vielleicht kannst du das mal gerade einspielen. Das ist sehr, sehr schön.
Okay. What are little girls made of? What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice. That's what little girls are made of. What are little girls made of? Ein bisschen klebrig irgendwie, oder? Also man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es klebt irgendwie alles, wenn man das einmal durchgehört hat. So, aber gut.
Absolut. Aber es ist auch ein wunderbarer Ohrwurm. Es geht nie wieder raus.
Ja, stimmt. Von wann ist das? Die schöne Welt, als die noch in Ordnung war, so klingt es irgendwie.
Was, ja, genau. Das ist Pleasantville, auf jeden Fall. Das ist Pleasantville in Farbe.
Ohne Scheiße. Ah, schön, ist gut, dass wir lachen. Das senkt den Blutzuckerspiegel nach so viel Süßkram hier gerade.
Sugar and spice and everything nice.
Ja gut, es ist jetzt in der Folge so ein bisschen anders. Es ist nicht Sugar and Spice, aber auch darüber wird noch zu reden sein.
Ja, also es ist ja eine sehr, sehr frühe Folge.
Ne? Ja.
Es ist eine sehr, sehr frühe Folge. Es ist, wie gesagt, irgendwie die 8., 9., 7., 10. Folge. Aber in der 1. Staffel.
Ja.
Das heißt, eine Folge von 66. Und sie wurde aber in Deutschland erst 1987 ausgestrahlt.
Ernsthaft?
Das heißt, keine frühe Ausstrahlung.
Das finde ich das tatsächlich höchst problematisch für diese Folge, die, wie ich finde, so, so krass die Luft der 60er atmet, wie selten eine andere Folge in dieser 1. Staffel, finde ich.
Ja, aber ich meine, Track am Dienstag, unser lieber Partner-Podcast, die immer sehr, sehr gerne nach hinten gucken, während wir nach vorne schweifen.
Ein Partner-Podcast, Sie machen, das klingt so. Es ist unser Partner-Podcast.
Habe ich das einfach behauptet? Ja. Ich behaupte das einfach. Hey Leute, wir sind jetzt Partner-Podcast. Ja. Ist okay, oder?
Ja, wir sind übrigens bei einem großen Label jetzt unter Vertrag. Wir sind jetzt Partner-Podcast.
Ich habe keinen Widerspruch gehört, also wird schon stimmen. Die machen das immer relativ deutlich klar. Es geht so um Gewaltdarstellung, denn in den frühen Ausstrahlungsjahren auf dem ZDF war Star Trek promoted worden als Familienserie. Und wenn du eine Serie hast, in dem es schon mal ein bisschen zur Sache geht, in dem du so ein bisschen auch Todesfälle hast oder Grusel und so, dann werden die eher später ausgestrahlt.
Also Grusel gibt es auf jeden Fall in der Folge, auf ganz verschiedenen Ebenen.
Ja. Ja, ich war ganz überrascht, als du die vorgeschlagen hast. Also ich weiß ja, dass du gerade TOS guckst immer wieder.
Ja.
Aber warum hast du denn diese Episode rausgesucht? Oder willst du das erst im Fazit sagen?
Also ich kann ja schon mal so eine Andeutung machen. Also ich finde sie tatsächlich irgendwie ganz spannend aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie so 60s ist. Also ich finde, es ist so ein seltsames Science-Fiction-Kammerspiel. Und irgendwie finde ich dieses Format und auch dieses, also es ist ja eh, wenn du heute die erste Staffel oder generell TOS guckst, aber geil, die erste Staffel guckst, so, da ist es ja eh sehr Zeitgeist und sehr anders, aber ich finde, das ist so eine Folge, die nochmal anderser ist als die anderen, wenn du irgendwie, wenn du damit irgendwas anfangen kannst. Aber was mich tatsächlich so ein bisschen getriggert hat, ist das Thema, weil ich habe sie relativ irgendwie kurz nachdem die letzte Folge der ersten Staffel Picard gelaufen ist, geguckt und war halt gerade irgendwie mit diesem ganzen Themenkomplex, also ihr werdet die Folge gesehen haben, sonst werdet ihr den Podcast nicht hören, also diese ganze Sache mit künstlichem Leben und Androiden und Golems und tralala, war ich irgendwie angefüllt mit und noch gedanklich unterwegs und dann gucke ich diese Folge und die thematisiert diesen ganzen Kram schon 50 Jahre vorher so, ne? Und das fand ich irgendwie echt ganz spannend und wollte tatsächlich einfach mal mit dir darüber reden, wie du das da so empfunden hast und wie viel das Alte wohl mit dem Neuen zu tun hat. Und deswegen vor allem habe ich diese Folge rausgesucht.
Das ist wirklich total spannend. Ich hatte diese Folge kaum noch in Erinnerung. Ich hatte natürlich so ein paar Bilder. Es gibt so ein paar Memes aus dieser Folge, die natürlich immer wieder benutzt worden sind. Eins besonders, dazu später mehr. Aber ich wusste nicht mehr so richtig, worum es ging. Und jetzt im Nachhinein hat mich die Folge doch durchaus beeindruckt und stark verärgert. Wir werden über beides sprechen müssen. Und wie ihr wisst, wir werden wie immer positive wie negative Aspekte herausstellen. Mal gucken, wie uns das gelingen wird. Das ist die erste von 5 Episoden mit einem Fragezeichen im Titel, im englischen Titel.
Ist das so?
Ist das klar?
Nee, das ist mir nicht klar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mir das egal ist.
Bekommst du die zusammen, die 5 Episoden?
Auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Also
kannst du eine sagen?
Es geht um die englischen Titel, meinst du, ja?
Genau, die englischen Titel. Ansonsten kommt ja dieses Kirk durch 2 gleich Fragezeichen. Ich glaube, Riker durch 2 gleich Fragezeichen gibt es, glaube ich, auch. Also die kommen auf jeden Fall dazu. Aber ich meine die englischen Titel.
Nee, die kriege ich bei bestem Willen, kriege ich die, glaube ich, nicht zusammen.
Kennst du einen?
Eine von, was kommt denn da noch? Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich jetzt gerade gesehen habe. Also direkt im Anschluss kommen vier weitere Episoden mit Fragezeichen?
Nein, es gibt insgesamt 5.
Ach so.
Ich glaube 2 in TOS, einen Deep Space Nine und einen
Discovery. Okay, dann strenge ich mein Gehirn mal ganz anders an. Lass mich mal überlegen. Dann habe ich ja vielleicht sogar eine Chance. Ich habe jetzt gedacht, die nächsten 5 TOS-Folgen hätten alle ein Fragezeichen gehabt.
Du könntest den Discovery-Titel vielleicht noch wissen. Ich könnte dir auch noch einen Tipp geben.
Kannst ja mal versuchen, ob mein Gehirn dann irgendwas draus macht.
Staffelfinale. Erste Staffel.
Ich habe viele Bilder im Kopf. Und ich kenne natürlich auch den Titel. Aber du glaubst ja jetzt nicht, dass ich auf diesen Titel komme, oder?
Okay, das war Will You Take My Hand?
Ja, natürlich. Mann.
Dann gibt es einen TOS-Titel, der nachher nochmal bei Deep Space Nine aufgenommen worden ist. Ja. Und dementsprechend könntest du, wenn ich dir den jetzt sage, vielleicht den Deep Space Nine-Titel sagen.
Ich bin gespannt.
Der TOS-Titel ist Who Mourns for Adonai. So, und der DS9-Titel, der das nochmal aufnimmt, kennst du den noch?
Nee.
Who Mourns for Morn.
Ernsthaft?
Ja, genau. Das ist diese Nummer, wo Morn seinen Tod vortäuscht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also das, und dann gibt es noch bei TOS, Is there in truth no beauty?
Also sind eins, zwei, drei, habe ich richtig gezählt, drei der Fragezeichen folgen in TOS.
Genau.
Ich habe ja mal gelernt, dass man keine Fragezeichen in Überschriften machen soll, wegen SEO-Optimierung. Das haben Sie sich wahrscheinlich noch keine Gedanken drüber gemacht.
Aber ich mag es eigentlich. Ich mag diese, also What a Little Gets Made Of ist jetzt der bescheuerste von diesen Titeln definitiv. Aber ich mag das eigentlich, so eine offene Frage sofort in den Raum zu stellen. Und vielleicht, das gibt auch irgendwie Deepness. Also dieses Is there in truth no beauty? Das ist doch toll. Also das klingt so richtig.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Das ist schon eine gute Frage, das stimmt schon. Wir sind schon irgendwie mittendrin, ne?
Ja, irgendwie schon.
Wie ist denn das passiert?
Ich weiß nicht, wir haben Lust auf die Folge, habe ich das Gefühl. Wir haben Lust auf die Diskussion, die diese Folge aufrufen wird.
Und
das,
ja.
Also da wird sie einige aufrufen.
Ja, lass uns mit der Handlung schnell abschließen. Ich habe auch Bock auf die Diskussion. Aber vorab gibt es noch so ein, zwei Dinge zu klären eigentlich, ne? Weil ich habe diesmal Post bekommen.
Oha!
Und zwar
hat es endlich mal gewirkt, dass im Impressum deine Adresse steht.
Ja, steht sie da drin? Ernsthaft?
Nee. Ja, schon lange.
Das ist ja spooky.
Obwohl, im Impressum weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall steht es auf der Unterstützenseite.
Ja, da genau. Ich glaube, da kommt es auch her. Und zwar aus dem fernen Ausland haben wir ein Care-Paket bekommen.
Aus Wien wieder? Aus Wien?
Alte Poststempel.
Sag mir erst den Kontinent und dann rate ich.
Den Kontinent? Europa.
Europa. Ja, dann rate ich Wien.
Es ist nicht aus Wien. Es ist nicht aus Wien.
Aus Österreich?
Ist aus Österreich tatsächlich, ja.
Aus Salzburg. Geh, Salzburg. Sehr schöne Stadt. War ich schon oft.
Es ist. Ernsthaft? Warst du schon mal?
Ja, ich war schon ganz oft in Salzburg.
Es soll wirklich schön sein, ne?
Ja, ja, ganz nicht. Groß. Die besten Biergärten der Welt, muss ich sagen. Das sind die Stiegelkeller. Also die nennen ja jeden Bierkeller, Biergartenkeller, weil das sind halt Österreicher. Und die sind in den Berg reingebaut, auf verschiedensten Ebenen.
Wow.
Ganz, ganz toll. Hinter der Stiegelbrauerei kann man sich wunderbar da, ich glaube am Mönchsberg, ich glaube so heißt dieser Berg. Und da kann man auch so ein bisschen Lust wandeln über diesen Mönchsberg. Sind ab und zu mal ein paar Georg Trakl-Sprüche schön an die Wand geschrieben. Ne? Georg Trakl, ganz, ganz großartiger Dichter. So. Einer meiner Lieblingsdichter, wenn nicht sogar mein Lieblingsdichter, sehr, sehr depressiver Typ, der sich früh umgebracht hat, passt voll gut.
Ja.
Entschuldigung, ich höre jetzt auf zu reden.
Ich kann es kaum erwarten. Ich würde zur Feier des Tages, weil es gibt einiges zu feiern, was in diesem Paket drin ist, das würde ich gleich nochmal ganz kurz zelebrieren, weil ich habe schon mal reingeloggt, würde ich den etwas ausführlicheren beiliegenden Schrieb vortragen, frei, und sage dir auf jeden Fall schon mal, dass diese Post aus Telfs kommt.
Telfs.
Okay. Telfs, ja.
Das muss ich googeln. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt.
Das wird ja jetzt der Anfang des Briefes verraten. Und, das ist
eine Marktgemeinde.
Der Brief fängt folgendermaßen an. Lieber Andreas, lieber Sebastian. Okay, das verrät dir noch nicht, wo Telfs liegt. Aber jetzt. Ich heiße Anita, Jahrgang 1969, wohne im schönen Tirol, 30 Kilometer westlich von Innsbruck und bin mit Star Trek in jungen Jahren durch Wiederholungen von TOS in Berührung gekommen und seither auch nicht mehr davon losgekommen. Im Zuge der zweiten Discovery-Staffel bin ich auf euren Podcast gestoßen. Inzwischen habe ich mir alle 200 plus Folgen angehört.
Oh Gott.
Klammer auf,
ich übernehme keine Haftung.
Ich bin viel mit Zug unterwegs, schreibt sie in Klammern. Gratulation auch von mir zu so viel Durchhaltevermögen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da gerade selber gratuliert oder uns.
Ich glaube, ersteres.
Zuerst glaubte ich naiverweise, es ging in eurem Podcast um Star Trek. Den Fehler machen viele. Auch wir. Immer mal wieder. Und wunderte mich, wenn nach einer halben Stunde der Begriff noch nicht einmal gefallen war. Inzwischen weiß ich, es geht um zwei Kindsköpfe. Ich weiß nicht genau, warum das in Anführungszeichen geschrieben ist. Irgendwie muss ich an, weiß auch nicht, an eine Metzgerei denken. Egal. Die miteinander
in Telfs,
blödeln.
In Telfs gibt es eine Schule, ein technisches Gymnasium namens Borg.
Ernsthaft?
kurzer Fun-Fact.
Das hat alles miteinander zu tun. Die dritte Staffel Dark ist da. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich bin mir sicher, auch genau wie in Dark, es hat immer alles mit allem zu tun.
Steht, glaube ich, für berufliches Oberstufen-Realgymnasium, aber...
Borg.
Schön, Borg. Gut, Entschuldigung.
Inzwischen weiß ich, es geht um zwei Kindsköpfe, die miteinander blödeln mit Star Trek als Vorwand. Aber im Ernst, ich freue mich über jede neue Folge. Es ist immer spannend, kurzweilig und witzig, euch zuzuhören. Macht weiter so. Die diversen Hintergrundinfos zu den Folgen finde ich persönlich immer am spannendsten, weil ich mir nie die Zeit nehme, selbst zu recherchieren. Als kleines Dankeschön für die viele Zeit und Mühe, die ihr investiert und weil ihr immer mal wieder subtile Andeutungen macht, dass ihr euch über Pakete freut, schicke ich euch ein Fresspaket, warum da die Anführungszeichen stehen, verstehe ich wirklich nicht, aus Tirol und hoffe, da ist was dabei, was ihr mögt. Ein Wunsch oder eher ein Vorschlag hätte ich noch. Ich finde, ihr solltet Peter, der euch sprachoptimiert schon so großartig unterstützt, auch mal einladen, eine Lieblingsfolge mit euch zu besprechen. Ein kühner Vorschlag.
Ein sehr, sehr kühner Vorschlag. Da müssen wir irgendwann mal mit Peter drüber reden.
Ja, ich...
Willst du noch einen Funfact hören?
Über Telfs?
Ja.
Bitte.
Wir haben ungefähr so viele Hörer wie Telfs Einwohner.
5?
Kommt drin vor. So.
Das wäre eine schöne Abwechslung und ich bin mir sicher eine Bereicherung für euren Podcast. Alles Gute für euch weiterhin. Macht weiter so. Tolle Podcast Star Trek Folgen. Bleibt gesund und herzliche Grüße aus Tirol.
Wie eine Augsburger Puppenkiste der Söhle fand. Grüße.
Annika.
Ja, ist egal.
PS, bitte gib doch dem armen Bernd was ab.
Sind Mannerschnitten dabei?
Es
ist meine Vorabfrage.
Es sind Mannerschnitten dabei, ja.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Annika.
Wunderbar. Es reimt sich sogar. Es sind noch zwei Postkarten aus Telfs und aus Innsbruck mit dabei, unbeschrieben. Das heißt, die können wir auch verschicken und so tun, als wären wir in Urlaub gewesen.
Cool.
Wir haben hier Tiroler Bergwurz, das Original. Fleisch aus Österreich. Es sind so Würste. So, wie heißt das denn? So
Dauerbeißer.
Ja. Ja, sowas, genau. Dann gibt es Tiroler Edle, eine Zart-Bitter-Schokolade mit einer debil lächelnden Kuh vorne drauf, aber edle Verpackung. Das gefällt mir gut.
Ich finde deinen Rassismus gegen Österreicher echt nicht okay.
Ich habe von einer Kuh gesprochen. Also so eine richtige Mu. So. Weiß schon. Es gibt zwei Kaisers Fasstyp Braut Tradition Premium
Bier?
Ich glaube, es ist Bier. Vollbier, Alkohol,
cool.
Ja. Cool. Gebraut in Österreich. Guck mal eine an. Einmal Schinkenspeck aus Tirol, natürlich. Nochmal sowas wie Mannerschnitten, nur anders. Napolitaner.
Mhm.
Eine große Tafel Merci. Und noch eine divile Kuhschokolade. Und...
Ich finde es gut, wie du künftige Werbepartner auf jeden Fall schon mal abwertest.
Und, was ist das? Ah, eine sonnige Grüße aus Innsbruck, Bio-Kräuter-Früchtetee-Mischung. Man kann Bio-Kräuter und Früchtetee miteinander mischen. Und das ist irgendwie alles Bio, Fairtrade, tralala. Das sieht wirklich, also sehr schön. Also das sieht sehr gut aus. Ja.
Es ist ein reiner Traum.
Es ist wirklich ein
reiner
Traum.
Das klingt wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt muss ich endlich, also wir haben es ja lange hinausgezögert, auch pandemiebedingt.
Ja.
Aber jetzt muss ich endlich tatsächlich nochmal zu dir kommen, um mit dir intensiv Mannerschnitten zu essen. Denn das Paket von Peter hängt ja auch noch immer hier. Außerdem habe ich das von Inila so liebevoll gefertigte Stofftier immer noch da.
Ja, das
und jetzt können wir ja sogar Bier trinken dabei. Kühl das Bier mal für die nächste Gelegenheit.
Ich stelle es sofort in den Kühlschrank, das ist eine gute Sache.
Hervorragend.
Ja.
Und warst du schon mal in Tirol?
Kennst
du die Berge?
Ich war auf jeden Fall schon mal in Tirol, aber die nächste Frage, die kommt, ist, wo warst du denn schon
das da? Das Dörfchen Kufstein.
Und dann weiß ich leider nicht weiter.
Kufstein, also, Innsbruck.
Ja, also ich bin durch Innsbruck durchgefahren. Ich war da mal im Baumarkt. es hat stark geregnet und ich musste Gaffer kaufen für den Bus. aber das ist eine andere
Geschichte. Als es reingeregnet hat, okay.
Ja, ein bisschen. Innsbruck, da war ich, genau. Ich war, glaube ich, sogar zweimal im gleichen Baumarkt in verschiedenen Jahren. Beides busbedingt. Und ja, wir waren da irgendwie an verschiedenen Seen, auch mit Leuten, also mit Freunden zusammen. Aber ich kann jetzt nicht mehr, ich müsste da mal recherchieren, dann könnte ich dir da mehr drüber sagen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Eine wunderschöne Gegend, durch die wir da durchgefahren sind. Also Annika, du hast wirklich, habe ich jetzt Annika oder Anita? Verdammt, das habe ich wieder vergessen.
Du hast eben die ganze Zeit Annika gesagt.
Anita, ich habe Anita gesagt.
Oh, das tut mir leid. Oh, Namen verwechseln ist ganz, ganz schlecht.
Anita.
Ich habe das eben öfter angenommen, Anita.
Anita hat Glück, also nicht, dass wir ihren Namen ordentlich aussprechen können im dritten Anlauf, sondern dass sie da wohnen kann, wo andere Menschen Urlaub machen. Das wäre wahrscheinlich, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Telfs aussieht, aber wenn es da so aussieht wie da in den Ort, wo ich gewesen bin, ist es, glaube ich, richtig, richtig schön.
Also ich bin ja weiterhin hier auf der Wikipedia-Seite von Telfs.
Ja.
Und ich finde schon, das Rathaus ist sehr, sehr schön. Das ist so ein richtiges gelbes Tiroler. Also so stelle ich mir wirklich Tirol vor, mit so, mit so Arkaden. Ne? So
Ja.
Und Wappen auf Vorsprüngen, also das ist richtig toll. Und es gibt ein schönes Einkaufszentrum mit C&A, das Intal Center.
Oh.
Und dahinter sind aber schöne Berge, das heißt tatsächlich, dass, also wir haben hier sind noch Pfarrkirchen und Moscheen hier aufgezeigt. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schön in Telfs. Muss man irgendwann mal vorbeifahren, wenn wir mal
die
Österreich sind.
Genau, die Österreich macht das nicht. Du weißt, was dann passiert. Wenn wir die Österreich-Tour machen, dann kommen wir in Telfs vorbei und nehmen eine Podcast-Folge in Weißen Rössel auf.
Im Intal-Center.
Im Intal-Center.
Im C&A.
I like. Yes, das machen wir, das wird toll.
Aber Stichwort Peter, von dem habe ich lange nichts mehr gehört.
Ja, stimmt. Haben wir den verärgert? Wenn ja, wie haben wir das geschafft? Jahrelang dran gearbeitet und schwupps. Genau. Weiß auch nicht.
Ja, wir können mir fällt gerade, glaube ich, tatsächlich ein, dass wir noch einen Anruf von Peter haben.
Ernsthaft?
Ja.
Warum weiß ich davon nichts? Wir müssen an unserer Kommunikation.
Weiß ich davon was? Echt? Ich glaube, da weißt du sogar was von. Der kommt aber jetzt nicht gleich, der kommt gleich auf jeden Fall nicht so überraschend, wenn jetzt abgespielt wird.
Nee, das stimmt.
Ach, wir werden immer besser. Im Sommer werden wir immer besser. Ich merke das. Im Winter sind so die dunklen Folgen, aber im Sommer, das sind so richtig, richtig,
das sind richtig helle Folgen. Ja, genau. Richtig helle Folgen mit hellen Köpfen. Egal. Schließen wir dieses Kapitel und ich schließe auch erstmal diesen Karton wieder und warte darauf, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, bis auf den Speck, glaube ich, den müssen wir verarbeiten. Danke.
Wir schlemmen auf Anita und Peter aus Wien und noch einigen anderen Leuten, die uns immer wieder Sachen schicken. Das ist so toll.
Ich finde es auch großartig. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, als der Postbote mit diesem Paket vor meiner Tür stand und ich es aufgemacht habe und dass ich auch endlich mal ein Paket selber bekommen durfte hier. So, das war's. Es war sehr schön und schickt mehr Pakete. Das war jetzt nicht subtil, oder? Schickt mehr Pakete. Wir wollen das.
Das war gar nicht subtil.
Gut.
Das ist alles sehr, sehr klar.
Ich möchte keine Subtilität hier mir unterstellt wissen.
Niemand will Subtilität machen. Weißt du, worin ich nicht so gut bin?
Ja, wo soll ich da anfangen? Star Trek?
Ja, Star Trek, unter anderem. Im Multitasking tatsächlich. Ich versuche dir gerade parallel noch diese Sprachnachricht zu schicken, was ich hiermit geschafft habe. Aber währenddessen konnte ich nicht so schlagfertig wie sonst sein, tatsächlich. So.
Aber was mache ich damit jetzt? Soll ich tatsächlich jetzt gleich spontan überraschend diese Nachricht einspielen? Oder wie hast du dir das jetzt vorgestellt?
Du. Ich hab jetzt erstmal die Voraussetzungen geschaffen und ich finde, der Rest gebührt dir, würde ich sagen.
Wie dem auch sei.
Der liebe Martin, wir machen ja gerade so einen kleinen Feedback-Cast offensichtlich. Der liebe Martin aus Magdeburg hat mir, beziehungsweise hat uns auf Facebook geschrieben und hat von einem schönen Erlebnis erzählt. Jetzt muss ich das eigentlich nochmal aufmachen. Während du da irgendwie rödelst, kann ich ja irgendwas aufmachen. Das macht total Sinn.
Du bist nicht multitaskingfähig, ich schon.
Nee, überhaupt nicht. Der Martin hat nämlich erzählt, er war tatsächlich noch mal in der Kneipe. Es ist ja auch ein besonderes Erlebnis zu dieser Zeit.
Das geht ja tatsächlich. tatsächlich auch wieder, ne? Also das, also ja? Das hier und da, also ich meine, Bars haben tatsächlich, also zumindest jetzt hier in NRW wieder auf und ich glaube in Deutschland, oder?
Wenn ich das richtig. Ich mach's noch nicht, ich bin da nicht so drin, tatsächlich. Ich würde jetzt in einer Open Bar, nee, das macht keinen Sinn, in einen Biergarten würde ich auf jeden Fall gehen.
Ja, die machen auch viel to go so, ne? Also das ne? Also man nochmal einen ordentlichen Gin Tonic trinken, aber dann einfach mitnehmen, das finde ich eigentlich schon ganz, einen ganz netten Gedanken so.
Martin schreibt, mir ist gestern Abend etwas Seltsames passiert, was mit euch zu tun hat. Ich kam von einer GWA-Sitzung, was auch immer das ist, oder GWA, ich weiß es nicht, und blieb an einer Kneipe hängen. Kannst du mir sagen, was eine GWA-Sitzung ist?
Ich habe keine Ahnung, GWA.
Okay, GWA, GWA klingt. Dort sprach mich alsbald ein junger Herr an.
Alsbald?
Den Duktus von Martin, der gefällt mir sehr, sehr gut.
Auch dass er an einer Kneipe hängen blieb, finde ich auch schön.
King Kong. Er sagte, darf ich dich mal was fragen, bist du Martin? Nachnamen skippe ich jetzt mal hier. Und er sagte, ich sah ihn fragend an und meinte, naja, davon gibt es ja viele. Er meinte, der Martin mit dem Akkordeon? Ich, ja. Und er, aber um die Musik geht es mir gar nicht. Du bist doch der, der auch ab und zu beim Discovery Panel kommentiert. Und dann entspann sich ein langes Gespräch, seltsam, was alles so passiert.
Das ist ja tatsächlich mega schräg. Das ist ja witzig.
Ja, sehr, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Mensch, weltumspannend dieser Podcast hier.
Er schreibt als Fazit, ihr seid berühmter, als ihr vielleicht denkt, nicht nur in Luxemburg.
Ja, das mit dem Luxemburg, ja.
Ja, ich finde das super. Also gerade, dass uns Leute so in diesen Ländern rund um Deutschland hören. Luxemburger sind mir die Liebsten und danach kommen die Österreicher. Die Schweizer lassen sich noch ein bisschen hängen. Ich will noch ein paar Schweizer haben. So.
Hast du gerade gesagt, die Luxemburger sind dir die Liebsten?
Ja, natürlich. Wir lieben Luxemburg. Weißt du das denn nicht mehr?
Nur wegen dieser gefälschten iTunes-Statistik?
Die ist nicht gefälscht. Wir haben nur den lieben Ramsey, der ja auch jetzt einen eigenen Podcast hat, ne? Andromicast haben wir schon mal geplagt, ja. Machen wir jetzt nochmal hier mit. Der liebe Ramsey arbeitet doch in Luxemburg und lädt da immer unsere Folgen runter. Ich glaube aber, jetzt lädt er immer die Folgen vom Andromicast runter, sodass die in Luxemburg immer an Nummer 1 sind. Das bin ich sehr von überzeugt, auf jeden Fall.
Oh, das wäre ja bitter.
So, jetzt haben wir schon wieder 27 Minuten. Ne? So langsam kann ich mir was über das Team hinter der Folge erklären, oder?
Ich fände es ganz großartig, wenn wir endlich mal mit der Folge anfangen wollten, weil wir wollten eigentlich schnell die Handlung hinter uns bringen, damit wir in die kontroverse Diskussion starten können.
Ja, ich habe das sogar so aufgebaut, dass wir zwischen der Besprechung der Handlung schon die Kontroverse aufmachen können.
Wow.
Direkt also, anhand von Szenen.
Du hast also quasi sowas wie Gedanken in deinem Kopf.
So. Der Autor dieser Folge hieß und heißt, ich glaube, er heißt. Oder er hieß? Nein, er hieß. Er hieß Robert Bloch oder Robert Block. I don't know. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmter Science-Fiction-Autor. Und sein berühmtestes Buch ist durch eine überragende Verfilmung bekannt geworden von Alfred Hitchcock. Mhm. Das ist nämlich Psycho.
Ach. Interessant.
Robert okay. Block hat Psycho geschrieben. Ist ein Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer, deswegen war ich mir auch gerade nicht so sicher, wie man ihn ausspricht. Wenn man jetzt amerikanisch das aussprechen würde, würde man wahrscheinlich eher Block sagen.
Ja.
Natürlich deutsch, dann eher Bloch. Weiß ich nicht genau. Hm. Hat auf jeden Fall schon ganz, ganz früh angefangen, Horrormagazine zu lesen. Vor allen Dingen die Weird Tales. Mhm. Das ist ein Magazin, was es in den USA seit 1923 gibt, mit Science-Fiction, Fantasy und Horrorgeschichten. Und unter anderem, und das wird später noch wichtig, schrieb H.P. Lovecraft für das Magazin.
Ah, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsrassisten.
Unser Lieblingsrassist hat einiges mit dieser Folge zu tun. Aber für diese Zeitschrift hat neben Lovecraft zum Beispiel auch Robert E. Howard geschrieben. Das ist der Erfinder von Conan der Barbar.
Ah, interessant, okay.
Da soll Amazon übrigens gerade an einer weiteren Conan-Serie arbeiten. Mit Miguel Sapochnik als Regisseur. Das ist der Regisseur der teuersten Folgen von Game of Thrones. Also es wird wahrscheinlich ein riesiges Action-Spektakel werden.
Oh. Okay.
Okay, Weird Tales war ich dabei.
Ja.
Irgendwann hat Robert Bloch angefangen, Leserbriefe an die Weird Tales zu schreiben. Mit 15. Also er hat die irgendwie ab dass er 10 war, gelesen. Und ab 15 hat er Leserbriefe geschrieben. Und die Autoren haben ihm sogar geantwortet.
Geil.
Der kommt also mit 15 in Kontakt mit Lovecraft und Howard. So. Ja, und Lovecraft nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche. Er bezeichnet ihn später sogar als Mentor. Mhm. Das merkt man natürlich auch an der Story dieser Folge. An einer Stelle sogar besonders und dazu später mehr. Da habe ich nämlich noch einiges zu sagen zu dieser Stelle.
Okay, unter dem Gesichtspunkt habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen, aber interessant, ja.
Ja, deswegen sage ich ja, ja, diese Folge hat mich aus verschiedensten Gründen überrascht, teilweise auch begeistert und teilweise extrem verärgert.
Wir halten das im Hinterkopf, ja.
Genau. Mit 17 hat Robert Bloch dann angefangen, selbst für Weird Tales zu schreiben. Meistens kleine Geschichten mit Lovecraft-Bezug. Also er hat unter anderem ein paar Cthulhu-Geschichten geschrieben. Mhm. Hat sogar in eine Geschichte Lovecraft selbst eingebaut. Und Lovecraft hat sich dann auch revanchiert, indem er eine Robert-Bloch-Figur in eine seiner Geschichten eingebaut und getötet hat.
Geil.
So, und mit der Zeit fängt er dann an, sich von Lovecraft zu emanzipieren und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Dabei nimmt er dann oft irgendwelche Figuren auf aus historischem Kontext, also Jack the Ripper zum Beispiel, mhm, oder den Mann mit der eisernen Maske oder Marquis de Sade, und baut die dann irgendwie in Horrorgeschichten ein. Und macht sich dann immer mehr einen Namen, schreibt für verschiedenste Magazine, verfasst auch Romane, gewinnt Preise und kommt natürlich irgendwann auch zum Fernsehen zu dieser Zeit. Schrieb dann für TOS neben dieser Episode auch noch die Episode Catspaw, Spukschloss im Weltall.
Mhm. Okay, scheint ja irgendwie zu passen, ja.
Ja, das, genau, die war sogar relativ früh, also es war eines der ersten Skripte, das er für Star Trek, also von ihm das erste Skript, was er für Star Trek eingereicht hat, und tatsächlich eines der frühesten Skripte für Star Trek überhaupt. Mhm. Es war eine Auftragsarbeit für ein geplantes Halloween-Special. Ich weiß nicht, ich glaube, das lag sogar schon vor der ersten Folge vor.
Ach krass, okay.
Und er hatte Wolf in the Fold geschrieben, der Wolf im Schafspelz. Mhm. Darin kommt übrigens wieder Jack the Ripper vor, ne? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, basiert auch auf einer Kurzgeschichte von ihm. Der Name der Trash-Film-Produktionsfirma The Asylum leitet sich von einer Bloch-Geschichte ab.
Aha.
Also er ist wirklich, wirklich bekannt und einflussreich gewesen in Hollywood. Ne? Aber The Asylum ist jetzt nicht unbedingt immer Hollywood, aber das sind so die Sharknado-Leute. Ne? So.
Ah, ich verstehe, okay, alles klar.
Ja, genau. Er hat halt dieses hier auch abgegeben, ne? In dem Originaldrehbuch beauftragt, eine wohlhabende Persönlichkeit namens Margot, die Enterprise nach Dr. Corby zu suchen, weil sie ihn so sehr bewundert. Und das Skript hat Gene Roddenberry dann 20.000 Mal überarbeitet. Das war in einem ganz, ganz schlechten Zustand, das Drehbuch, was danach irgendwie da rausgekommen ist. Hm. Auf jeden Fall, Gene Roddenberry hat gedacht, ja, ich muss hier ein bisschen emotionale Stärke mitbringen. Es muss irgendwie Corbys Frau oder Verlobte sein. Und dann hat er es noch irgendwie
in der Crew verankert quasi.
In der Crew verankert, genau. Also er wollte einerseits einen emotionalen Konflikt in auch dieser komischen intimen Beziehung mit Andrea, dazu später mehr, reinschreiben. Und hat dann eben gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach Christine Chappell.
Die kennt man ja schon mal ja, grob, ne?
Und warum nimmt Gene Roddenberry Christine Chappell und schreibt ihr mal eine größere Rolle auf dem Leib?
Weil es seine Frau ist?
Weil es seine Frau ist, genau. Beziehungsweise, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt noch Geliebte, Machel Barrett. Mhm. Aber später eben Machel Barrett Roddenberry. Genau, die wir ja auch nicht nur als Christine Chappell kennen, sondern auch als Computerstimme bis zu Discovery und bis zu Discovery? Nee, ich glaube, bis zu den Kelvin-Timeline-Filmen. Ne? Und ich als Alexander Troy.
Genau. Ja, also da vor allem. Also da ist, ne, als TNG-Mensch genau, habe ich sie so kennengelernt, ja.
Letzter Punkt zum Drehbuch.
Bitte.
Die Episode produzierte eine Fortsetzung in Form eines Romans, nämlich Double Double von Michael Jan Friedman. Darin kehrt dann ein anderer Brown-Android von einer Expedition zurück, findet Corby und alle anderen tot und erschafft einen neuen Kirk-Android, weil er irgendwie diese Phasenmuster noch im Karussell drin hat. Und die Androiden versuchen dann erneut, Corbys Plan in die Tat umzusetzen und die Enterprise erstmal zu übernehmen und die und den ursprünglichen Kirk zu entfernen. Geht aber natürlich schief. Am Ende gibt es ein Happy End. Fertig.
Nochmal das Gleiche einfach. Toll, ja.
Ja, ich glaube, da verlassen sie nur mal kurz den Planeten, deswegen ist es so ein bisschen was Neues. Und es ist ein Roman, mein Gott.
Ja, kann man
machen. Kann man alles schreiben.
Ja, sicher. Freiheit der Worte und so.
Soll ich dir noch was über den Regisseur erzählen?
Ja, warum eigentlich nicht?
Das ist James, genannt Jimmy Goldstone. Mhm. Und der war tatsächlich der Regisseur des zweiten Piloten. Ah. Von Where No Man Has Gone Before. Und alle Produktionsmitarbeiter waren von seiner Arbeit sehr, sehr überzeugt, weil er wirklich sehr gut abgeliefert hat beim zweiten Piloten. Mhm. Und deswegen hat er die Regie dieser Episode bekommen. Es war, glaube ich, der erste Regisseur, der zwei Folgen gemacht hat. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Die Dreharbeiten liefen jedoch zwei Tage über dem Zeitplan ab.
Ups.
So, hauptsächlich natürlich, hatten wir eben schon besprochen, weil das Drehbuch so fürchterlich war und Roddenberry es immer wieder umschreiben musste. Genau, also 8 Drehtage, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass so ein Ding normalerweise in einer Woche abgedreht wird. Ne?
Krass, ja.
Genau, deswegen wurde Jimmy Goldstone tatsächlich nie wieder eingestellt.
Und das, obwohl er nicht mal wirklich die Verantwortung trägt wahrscheinlich.
Genau.
Bitter.
Ja. Aber er war auch, glaube ich, nicht so ein richtig großer Star Trek-Fan. Also er hat noch viel Fernsehen nachher gemacht, aber das war offensichtlich, war Star Trek ein Job für ihn. Er hat nämlich nachher, also es gibt eine schöne Anekdote, die in These of the Voyages erzählt wird. Gene Roddenberry hat Jimmy Goldstone nämlich irgendwann sogar einen Platz im Produzententeam angeboten, wahrscheinlich vor der ersten Folge. Und Jimmy Goldstone soll geantwortet haben, Gene, wenn ich das produzieren würde, dann müsste ich es auch schauen.
Okay. Ja, das ist aber ein klares Statement.
Klares Statement auf jeden Fall. Weiß nicht, ob er sich da nicht nachher nochmal in den Hintern gebissen hat, nachdem Start. Obwohl, wahrscheinlich nicht während der Laufzeit von TOS. Ne? Das war ja dann.
Ja, das war ja nicht so der, genau. Und alles andere kam ja doch recht viel später.
Ja, genau. Jo, das zum Team hinter der Folge.
Jo.
Möchtest du in den Plot reingehen?
Warum eigentlich nicht? Ich bin ja sehr gespannt auf diesen Part unserer Besprechung.
Na gut. Dann gehen wir auf die Brücke der Enterprise. Ich habe mich schon gefragt, ob du es wirklich schaffst.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Ich selbst bin des Französischen nicht wirklich mächtig, aber Andreas sagte in der letzten Folge das Wort Hommage mit einem hörbaren H am Anfang. Aber was weiß ich schon? Je ne parle pas français. Die Herren waren sich in der letzten Folge sehr einig, dass die Dreidimensionalität daran Schuld hätte, dass die Erde in 2 oder sogar 4 Quadranten gelegentlich wäre. Also erstens müsste die Sonne im Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes liegen, damit die Erde im Jahreszeitenrhythmus in den 4 Quadranten liegen könnte. Und zweitens, wenn die Erde direkt auf dem Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes läge, wären alle 4 Quadranten permanent auf der Erde zu finden. Dabei lasse ich mal ganz unberücksichtigt, dass der Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes genau der Mittelpunkt unserer Galaxie ist und genau dort soll sich laut Wissen unserer Astrophysiker ein riesiges schwarzes Loch befinden. Mhm. Und bei all den Annahmen kam kein einziges Mal eine dritte Dimension zum Tragen. Ob sich Sol jetzt tatsächlich im Alpha- oder Beta-Quadranten befindet, da fragt ihr mal lieber Tao Tao. Ihr kommt ja häufig auf die Sonnenkollektoren auf der Golden Gate Bridge zu sprechen. Wer schon mal in den Vereinigten Staaten war, weiß, dass die Amerikaner auf alles, was älter ist als 100 Jahre, eine Plakette kleben. Ich denke, die Sonnenkollektoren stehen ganz simpel einfach nur unter Denkmalschutz. Über die Benutzung des Wortes Ophidia oder der Plural Ophidiae wurde sich sehr emotional ausgelassen. Zugegeben, Data hätte es nicht wissen können, dass er in die Vergangenheit reisen wird, aber angesichts der Tatsache, dass die Gruppe Ophidia auch andere Untergruppen als Schlangen enthält, welche in der Star Trek-Gegenwart bereits ausgestorben sein können, benutzte er das Wort Ophidia ganz korrekt. Und als er dann später das Wort Schlangen verwendet, hat er das getan, weil er feststellte, dass es sich tatsächlich um Schlangen handelte. Ach ja, und dann wurde wieder effektiv und effizient verwechselt. Andreas sagte sogar einmal Technobubble und das Wort Schlabbern wurde wieder falsch verwendet. Warum rufe ich denn überhaupt noch an? Oh yeah. Daher wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert.
Oh, es klang ein bisschen resigniert. Oh je, Mini.
Ja, aber das ist gut. Wir treiben ihn in die Weißglut.
Aber wir fallen zurück in alte Marotten.
Aber das sind ja keine Marotten. Ich glaube immer noch, dass effektiv und effizient, dass ich das richtig verwende.
Ja, und, aber glauben,
Ophelia, glaube ich. Das habe ich auch erwähnt. Ich habe gesagt, dass Ophelia mehrere Untergruppen eigentlich hat. Aber trotzdem finde ich das albern, das zu sagen. Außerdem benutzt er es später auch nochmal.
Aber Peters Argument war ja, dass er es da benutzt, als er noch nicht wissen konnte, ob es sich um ausgestorbene Schlangen handelt oder nicht.
Ja, aber er benutzt es ja später auch nochmal.
Hm.
Er sagt ja später auch wieder Diophidia.
Aber man kann sich ja auch total schön drüber aufregen über dieses Wort. Das ist,
natürlich.
Ja,
das ist auch meine Aufgabe.
Ein hervorragendes Wort zum Aufregen. Ja.
Ja. Schlabbern bist, glaube ich, du eher. Ne?
Ja, so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da was geschlabbert habe. Peter, ich bemühe mich weiter, wirklich, ernsthaft. Ich bemühe mich weiter und resigniere nicht.
Peter, macht er nicht. Der bemüht sich gar nicht.
Doch, ich wirklich. Weiß es genau. Ganz wirklich. Ich bin sehr interessiert an meiner Sprache. Das Problem ist halt, dass wir immer nur in so Zwischenstadien aufnehmen, zwischen Gut und Böse und niemand jemals geschlafen hat davor. Und ach, du weißt schon.
Wir sind doch stets jenseits von Gut und Böse.
Und stets bemüht.
Natürlich. Vielen Dank, lieber Peter, für den weiteren Versuch unserer Sprachoptimierung. Wir müssen nochmal irgendwann über effektiv und effizient reden.
Ja, machen wir das doch bei Gelegenheit. Vielleicht effektiv und effizient. Vielleicht kannst du da nochmal eine Diskussionsgrundlage vorbereiten. Andi scheint ja, das emotional zu treffen, dieses Thema.
Ja, ja, wir machen da irgendwann mal so ein richtiges, so ein Language Battle.
Ja, wow, das klingt spannend. Halleluja. Ne?
Also richtig, also Bastian Sick als Schiedsrichter. So, Christine Chappell auf der Enterprise-Brücke schaut besorgt.
Ja, Mensch.
Sie macht einen frühen Saru
quasi. Macht sie gut.
Ja, der Grund ist, sie erreichen bald die Atmosphäre von Exo 3. Mhm. Und dort wollen sie nach dem Exobiologen Dr. Roger Corby suchen.
Wäre es eigentlich auch ein Exobiologe, wenn es nicht Exo 3 gewesen wäre?
Nee. Ich hab gerade überlegt. Wenn es Intro 3, wenn es Introbiologe. Aber der ist nicht nur ein herausragender Forscher, dieser Roger Corby.
Der ist übrigens kein Extrobiologe, ne?
Nein.
Just saying. So.
So. Der Pasteur der archäologischen Medizin. Ja. Der ist nicht nur das, sondern auch Chappells Verlobter und der Grund, warum sie ein Biologiestudium aufgegeben hat, wie du quasi.
Ja, so viel gemeinsam. Du und
Christine Chappell, ja. Ihr seid genau wie ein Ei. Und sie wollte heute wieder Philosophie und Pimmelwitze. Sie wollte an Bord eines Raumschiffs kommen, um eventuell wieder...
Doch jemand hier raus.
Um eventuell wieder auf ihren Corby zu treffen. So. Es wird natürlich auch nicht hinterfragt, dass Chappell als intelligente Frau hier alles aufgibt, um ihren Verlobten zu suchen. Ne?
Nee, aber das ist Zeitgeist, oder? Das hat man so gemacht.
Ja, bin mal gespannt, wie lange du diesen Satz noch in dieser Episode aufrechterhältst.
Ja, ich werde an Grenzen kommen, ich bin mir ganz sicher. Aber das ist natürlich schon... Klar,
ich finde das schon ein ziemliches Armutszeugnis an dieser Stelle hier. Also die verkommt dann lieber als Stichwortgeberin für McCoy, anstatt eine intelligente Biologin zu werden. Und später, als sie dann weiß, dass ihr Ehemann ein Android ist, darf sie sich dann Spock an den Hals werfen, anstatt irgendwie, keine Ahnung.
Selbstkarriere zu machen.
Genau, nein, sie Selbstkarriere macht ja, machen, ja. Selbstbestimmt zu werden, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich Zeitgeist. Also das... Dass in der öffentlichen Wahrnehmung Frauen selbstbestimmt leben, das ist nicht so lange her. Also gerade glaube ich in Figuren, die man so in Funk und Fernsehen, in Film und Theater gesehen hat, glaube ich, das ist echt noch nicht so lange her.
1980 im The Motion Picture darf sie ja dann zumindest noch Schiffärztin werden. Ne?
Das ist gut so, ja.
da sehen wir sie kaum, sondern hören nur von McCoy, wie er sich über die Einrichtung der Krankenstation aufregt. Also was mit Christine Chapel gemacht wird, ist schon absolutes Armutszeugnis für das Frauenbild von Star Trek. Tut mir leid, kann man nicht anders sagen.
Aber das zieht sich doch durch TOS schon relativ wie ein roter Faden, oder? Also ich meine, das Frauenbild ist jetzt wirklich nicht das Geilste, was da so vermittelt wird. Aber das liegt halt daran, weil das Frauenbild in den 60ern und ja auch anfänglichen 70ern, also die 70er haben ja da ein bisschen was getan, aber das war halt einfach nicht gut.
Ja, also ja, definitiv. Ich stimme dir zu. Ich würde trotzdem nicht alles, was diese Folge macht, unter diesem Gesichtspunkt irgendwie entschuldigen, tatsächlich. Aber da können wir ja später
genau,
nochmal diskutieren.
Genau. Das, also gerne. So. Ich glaube, da müssen wir auch nicht viel diskutieren, aber ja, ich weiß, ja.
Sprechen wir über EXO 3. Von der Atmosphäre und der Gravitation her ist der Planet grundsätzlich belebbar, aber die Sonne des Systems ist vor über 500.000 Jahren verglüht. Also ist es 100 Grad minus auf dem Planeten, eine Eiswüste.
Dumm gelaufen.
Aber es gibt wohl unterirdische Höhlen. Und ehrlich gesagt hat die Crew aber trotzdem fast die Hoffnung aufgegeben, als dann plötzlich ein Ruf von der Oberfläche kommt. Dr. Corby ruft die Enterprise.
Das kam jetzt sehr verkürzt. Gefühlt in der Folge waren das Ewigkeiten, die da vergangen sind. Eine Spannung war im Raum und dann kommt irgendwann die erlösende Stimme. Das war nicht so lang, ne?
Ja, es kam uns ein bisschen länger vor, weil tatsächlich Kirk und Spock sich immer wieder angeguckt haben und sich überlegt haben, was können wir denn Chapel zumuten? Können wir ihr denn wirklich sagen, dass ihr Mann gestorben ist vielleicht schon, also ihr Verlobter? Weil man muss ja auch, in der 60er muss man sich auch sehr, sehr gut überlegen, was man Frauen wirklich zumuten kann. Ne?
Oh Gott, ja. Ja.
Ja. Gut. Wir gehen aber mit diesem Dr. Corby ruft die Enterprise auf jeden Fall ins Intro rein.
Ja. So.
Und sehen danach, Corby befindet sich tatsächlich in den Höhlen, die von den vorherigen Bewohnern angelegt worden sind. Und er will seltsamerweise, dass Kirk allein runterbeamt.
Hinterfragt er man aber auch jetzt noch nicht so direkt.
Ja, Kirk ist ein bisschen irritiert. Mhm. Ne? Und Spock zweifelt tatsächlich kurz an der Identität von Dr. Corby. Aber Chapel fragt dann nur, um Spock nochmal zu bestätigen, dass es wirklich Dr. Corby ist. Waren Sie jemals verlobt, Spock? Ich weiß, wer das ist. Fun Fact, ja, war er Spock und ist er. Die Story darüber erfahren wir später in Amok Time. Mhm. Genau. Als Corby dann hört, dass Chapel auch da ist, erlaubt er, dass sie zu zweit kommen, immerhin. Und Chapel freut sich extrem und das finde ich eine sehr, sehr schöne Szene. Als sie rausgehen, umarmt ihre Freundin Uhura sie und küsst sie nochmal.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Fand ich so, da war schön, okay, wir haben ja offensichtlich eine Freundschaft zwischen Uhura und Chapel und die darf auch mal dargestellt werden und ich fand die auch realistisch dargestellt.
Ja, finde ich auch.
Dass man sich als Freundin freut, wenn irgendwie der Verlobte, wegen dem man quasi alles hingeschmissen hat und versucht hat, auf dem Raumschiff zu kommen. Natürlich ein extremer Zufall, dass das Raumschiff dann auch tatsächlich Dr. Corby findet. Ne?
Nicht hinterfragen, also, nicht hinterfragen.
Nein.
Gut, okay. Also das ist haarisch sträubender Bullshit, ehrlich gesagt. Ne? Aber das darf man an dieser Stelle nicht hinterfragen.
Ja, genau. Ja, solche Sachen muss man auch nicht immer hinterfragen. Ja. Ne? Also das braucht jetzt das Drehbuch einfach, die sind da drauf gekommen.
Ja. Auch, dass das vorher noch nie erwähnt wurde irgendwie. Also wir haben ja Chapel schon gesehen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, einmal.
Ne? Also das hätte man ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob man es hätte müssen, aber ja, vielleicht auch
Chapel hat tatsächlich, glaube ich, noch nicht so richtig viel Text gehabt. Das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich, wie viel Rolle sie auch in dieser Folge tatsächlich hat.
Ja, das stimmt.
Ja, unten angekommen befinden sich zwar tatsächlich in einer Höhle hinter einer Glasscheibe, hinter der dann dieser Eisplanet zu sehen ist, aber Corby ist nicht da. Und Kirk macht das misstrauisch, also lässt da erstmal zwei Redshirts runterbeamen, positioniert den ersten dann am Eingang und bittet den zweiten, ihnen zu folgen, aber offensichtlich in Abstand. Ich weiß nicht warum.
Weiß ich auch nicht so ganz genau. Also wahrscheinlich, damit Corby nicht verärgert ist, dass sie doch nicht alleine gekommen sind.
Ah ja, stimmt. Gute Erklärung, stimmt. Ja. Ja.
Aber ne, sinnvoller wäre es natürlich, als Captain zu sagen, so geh du mal vor und guck mal, ob alles cool ist, so, ne?
Ja, aber du hast ja gerade den Grund genannt im Prinzip, ne, warum er das nicht macht. Ne? Weil Corby wollte nicht, dass da jemand anders runtergeht.
Ja.
So, sie kommen dann unter anderem an einem steilen Abhang vorbei und das ist diese Szene ist wie viele folgende, finde ich, aus verschiedensten Gründen problematisch. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Also erstmal stellt sich Chapel äußerst dämlich beim Gehen an. Dieser Weg ist doch deutlich, also ist ziemlich breit eigentlich. Also es ist eigentlich kein Problem, da runter zu gehen.
Ja.
Aber sie muss ständig von Kirk an sich gedrückt werden. Kirk ist auch sehr, sehr unangenehm in dieser Folge.
Das stimmt allerdings.
Und zweitens filmt die Kamera, um irgendwie den Abgrund da darzustellen, von unten in den viel zu kurzen Rock von Chapel.
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, okay.
Auch hier schwierig, auch mit Verweis auf die 60er, finde ich. Mhm. So. Naja.
Ja, dass sie wird alles in allem, kommt sie nicht so richtig gut weg in dieser Folge und das fängt definitiv damit an, das stimmt schon.
Ja, gut, aber Andrea auch nicht.
Nee, das stimmt. Da kann man auch drüber streiten, wer von beiden besser wegkommt.
Gut, dann sehen wir im Gegenlicht den Auftritt einer Gestalt. Und als dieser dann das Licht einschaltet, erkennt Chapel ihn sofort als Assistenten von Dr. Corby, nämlich Dr. Brown, genannt Brownie.
Ja.
Übrigens, in dem Moment, wo Brownie auftritt, ist die deutsche Synchronisation wirklich sehr, sehr schwierig, weil sie dann immer von Christine sprechen.
Also ach so, bei Chapel. Ja.
Ja, genau. Chapel ist ja mehrfach irgendwie auch anders synchronisiert worden und auch anders angesprochen worden. Und auch in dieser Folge wird sie tatsächlich von Spock wird sie Christine genannt. Mhm. Aber Brownie sagt zum Beispiel Christine.
Es ist krass, ne, wie oft sowas passiert oder passiert ist früher, also dass man sich über solche Dinge keine Gedanken gemacht hat. Also mir fällt das gerade auf, weil ich so ein paar Folgen drei Fragezeichen von sehr früher gerade höre. Und wie oft da unterschiedlich Namen genannt werden, ja, also dann sagt der Erzähler mal Peter, dann sagt irgendwer Peter, dann kommt wieder irgendein Gastauftritt, der wieder Peter sagt und da frage ich mich, fällt das keinem auf oder ist das keinem, haben die sich nie gesehen? Also haben da mehrere Regisseure? Also wie sowas passieren kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also genauso wie in der Synchro, also da muss man doch irgendwen haben, dem sowas auffällt.
Ja, ich weiß es nicht. In der Synchro kann es natürlich auch sein, dass es einfach verschiedenste Bänder waren, die irgendwie mit der Zeit zusammengemischt worden sind, weil es ja auch verschiedene Synchronisationsfassungen gab. Ne?
Ja, aber dann lasse ich das doch nicht so, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn mir das dann auch auffällt, dann
das ist teuer, dann was Neues zu machen.
Ja, aber dann denke ich, ah Mist, den Satz brauche ich nochmal, komm nochmal rein.
Ja, gut.
Hm, egal.
Ja, du hast recht.
Ja. Das wollte ich hören, danke.
Bevor Chapel und Brownie jetzt aber ihr Wiedersehen feiern können, hört man einen markerschütternden Schrei.
Uhaha.
Denn das Red Shirt ist abgestürzt.
Hoppla. Ja.
Crewman Matthews, gespielt von Vince Dedrick Sr. Und der ist tatsächlich das allererste Red Shirt, das in der Serie getötet wurde.
Fand ich auch tatsächlich überraschend so. Also, dass diese Folge gleich mit Tod anfängt, fand ich tatsächlich irgendwie. Ja. Also hat die Stakes mal high gesetzt.
Sehr schöner Satz. Peter, ich hoffe, du hast gut mitgehört. Ja, aber das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese Folge eben relativ spät in Deutschland ausgestrahlt worden ist. Ne? Das ist eben keine Kinderfolge tatsächlich. Ne? Wir haben sofort einen Tod.
Ja.
Ne? Und tatsächlich, also diese Mär von wer ein rotes Hemd trägt, der stirbt auf jeden Fall. Mhm. Wir haben hier die 7., 8., 9. oder 10. Folge und es ist das erste Red Shirt. Also wir haben zwar schon Besatzungsmitglieder der Enterprise, die getötet wurden, aber die haben entweder blaue oder goldene Hemden getragen und im zweiten Piloten war es ein hellbraunes Shirt. So. Da haben Scotty und die Sicherheitskräfte noch hellbraune Shirts getragen.
Ja.
Jo.
Aber ich finde es trotzdem, also es ist, ne, es ist ja immerhin erst die 7., 8. oder 9. Folge. Also es ist ja jetzt noch nicht so, als hätte man jetzt schon ewig viel gesehen. Also ich finde das entzaubert.
10% der Serie sind schon vorbei, ne? Quasi.
Ja. Ah. Also dieser, ja, okay. Na, du hast schon recht.
Wie kam es jetzt zum Tod? Also im Gegensatz zu Kirk und Chapel wissen wir das ja, denn wir sehen kurz Ruck, den Androiden und heimlichen Star der Folge. Mhm. So, und ich finde da die Zusammenhänge ganz nett eigentlich. Also es ist ja, das ist die einzige Folge, in der Christine Chapel eine herausragende Rolle spielt.
Ja.
So, Christine Chapel, gespielt von Machel Barrett, später Machel Barrett Roddenberry, haben wir schon gesagt.
Ja.
Ruck, gespielt von Ted Cassidy.
Mhm.
So. Der ist am besten dafür bekannt, beziehungsweise kennst du den? Kennst du den Schauspieler?
Ich war mir nicht sicher und wollte es eigentlich noch gesucht haben oder gegoogelt haben, weil ich glaube, dass er der Beißer ist aus James Bond, richtig?
Nee.
Schade.
Nein.
Ist er nicht?
Leider nicht. Aber leider nicht. Glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ist. Das hatte ich nämlich kurz auch überlegt. Nee.
Ist er nicht.
Richard Kiel ist der Beißer.
Ah, verdammt. Aber die haben eine Ähnlichkeit.
Die haben eine Ähnlichkeit auf jeden Fall. Sind auch beide sehr, sehr groß natürlich.
Ja.
Ted Cassidy ist bekannt als Lurch in Addams Family.
Ach so, ah.
Also in der Serie.
Ja. Mhm. Also die schwarz-weiße, ne?
Genau,
ja.
Von 64.
Mhm.
Das Witzige ist, Machel Barrett spielt später ja Laxana Troy.
Mhm.
Und die hat einen Kammerdiener, Mr. Hom.
Ja.
Und der sieht ja auch so ein bisschen aus wie Ted Cassidy.
Ja, stimmt.
Ist aber Carol Striken.
Mhm.
So. Und der spielt Lurch in der Addams Family in dem Film von 91.
Ernsthaft?
Und in der Fortsetzung von 93.
Ja. Das ist ja geil. I like.
Also ganz nette Verbindung. Ted Cassidy hat später den Hulk gesprochen in der Lou Ferrigno-Serie.
Mhm.
Also gespielt hat er natürlich nicht, ne? Ja. Denn das war Lou Ferrigno, ne? Ganz offensichtlich. Er hat außerdem das Ding in The Fantastic Four gesprochen.
Mhm.
Und in einer Bibelserie hat er Goliath gespielt.
Mhm.
Und im 6-Millionen-Dollar-Mann hat er Bigfoot gespielt. Also ist irgendwie...
Ja, du bist halt, wenn du so aussiehst, bist du wahrscheinlich schon so ein bisschen gebrandet auf so ein paar Rollen. Wobei, ich scrolle ja gerade durch so ein paar Fotos durch. Also es gibt ja auch so mit Schnauzbart und Welle, da sieht er einigermaßen normal aus, sage ich jetzt mal. Also ja. Nicht total gruselig und furchteinflößend. Oder es
wenn
gibt
man sich,
auch, ne, auch eins mit Haarteil hier. Ja?
Man kann sich auf IMDb eine ganz schöne kleine Biografie durchlesen.
Mhm.
Der ist irgendwie eine tragische Gestalt. Das ist ein extrem feinsinniger Mensch, ein guter Musiker, ein Akademiker. Aber der wurde schon in seiner Kindheit wegen seiner Größe gemobbt, weil er irgendwie schon mit 15 1,90 groß war oder sogar früher, keine Ahnung.
Krass.
15 wäre noch relativ normal.
Ja.
Später war er dann 2,10 Meter groß und wurde fast nur für Monster gecastet. Mhm.
Naja, klar. Es passiert halt dann, ne? Aber immerhin, er wurde gecastet.
Ja. Es gibt so ein Outtake von der späteren Episode Bread and Circuses, ne? Brot und Spiele heißt die, glaube ich, in Deutsch. Und da dreht gerade parallel Ted Cassidy irgendwie im Nebenstudio verschollen zwischen fremden Welten und hat da so ein Kostüm an und läuft einfach in den Dreh der Folge raus, rein und klaut Shatner und trägt ihn von der Kamera weg.
Geil.
Diesen Outtake kann man auch irgendwo auf so einer Blooper-Rolle finden.
Schön.
Muss man nochmal ein bisschen suchen. Ich habe den jetzt noch nicht gefunden, aber es gibt ihn wohl noch.
Schön.
Ruck ist Ted Cassidys einzige Rolle in Star Trek vor der Kamera.
Mhm.
Aber weil er so eine eindrucksvolle Stimme hat, macht er noch ein paar Voice-Overs. Zum Beispiel vom Gorn in Arena.
Mhm. Ja, der hat echt eine krasse Stimme. Ne? Also ich find, ist
ja,
echt,
aber witzigerweise wird in dieser Folge seine eigene Stimme ja öfter mal von anderen Schauspielern nachsynchronisiert.
Ja, das stimmt.
Und es gibt noch so eine schöne Anekdote über Ted Cassidy. Die Produzenten hatten, um sein Kostüm und sein Make-up zu testen, einen als Ruck gekleideten Kleiderhändler quasi zu Cassidy geschickt. Der war dann vom Auftreten Cassidys aber so eingeschüchtert, dass er sich danach nicht mehr bei Roddenberry gemeldet hat.
Ernsthaft?
Und konnte dementsprechend keinen sinnvollen Kostümpitch irgendwie abgeben, aber hat sich dann irgendwann mal davon wieder erholt und Roddenberry hat zumindest noch ein paar Hosen von ihm gekauft oder sowas, oder?
Oh Mann.
Also Ted Cassidy muss wirklich sehr, sehr einschüchternd gewirkt haben mit seinen 2,10 Meter.
Ja, er, ne, wie gesagt, ne, er hat ja auch echt sehr markante Gesichtsformen, ne? Und ja, ist schon ein krasser Typ. So, ne?
Ja. Ist leider aber auch relativ früh gestorben, ich glaube mit 46.
Hm. Ja, Menschen, die so groß sind, haben häufig dann Probleme. Ne? Entweder können sie nicht mehr irgendwann laufen, weil das Gewicht so auf ihren Knochen gedrückt quasi. Ne? Oder
irgendwas im Herz-Kreislauf-System oft. Ne?
Ja, irgendwie. Auch das ja, weil offensichtlich Körper nicht so ja. gemacht sind für diese Dimensionen. Keine Ahnung, ich bin ja kein Arzt.
Ich weiß auch nicht, woran es bei Ted Cassidy ja. gelegen hat. Gehen wir nochmal in die Handlung rein. Brownie reagiert nämlich ein bisschen seltsam auf diesen Sturz und sagt so, ja, der war jetzt unglücklich, ne?
ja.
Verhält sich auch sonst recht seltsam. Der erkennt nämlich erst Chapel nicht und dann stellt er sich ihr nochmal vor als, hey, ich bin übrigens Dr. Brown, obwohl er sie doch dann kennt. Also das ist irgendwie
ja, es ist strange. Genau. Und auch Kirk merkt so ein bisschen, irgendwie ist ja irgendwas strange, ne? Also das ist genau. So, ja.
Deswegen verabredet sich Kirk dann auch mit dem anderen Security-Mann zur regelmäßigen Statusmeldung.
Mhm.
Wir sehen dann aber kurz danach, wird dieser ebenfalls von Ruck getötet.
Ups.
Ja. Schade, dieser Typ, gespielt von Bud Albright, war auch in The Man Trap schon dabei. Und auch ist er sehr, sehr schnell gestorben als Crewman Barnhart. Genau.
Ja, dumm gelaufen.
Gut, aber dann folgt erstmal ein bisschen Infodumping von Brownie. Wir müssen noch ein bisschen in diese Folge reingeholt werden.
Ja.
Und er erzählt uns, Corby hat also diese verschollene Zivilisation erforscht und dabei die Höhlen entdeckt. So. Und der sagt, er hat dann so schöne Zitate drauf, finde ich, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Erfindungsgeist und Anpassungsfähigkeit seien die Voraussetzung für menschliches oder halt humanoides, das passt hier besser, Überleben.
Mhm.
So zitiert Brown zumindest Corby. Erfindungsgeist und Anpassungsfähigkeit. Und den Beweis hätte diese Zivilisation wohl erbracht. Die haben sich zurückgezogen, als die Sonne ihre Kraft verlor und eine mechanische Kultur erschaffen.
Mhm.
Und Corby hat jetzt wohl Elemente dieser Kultur wiederentdeckt. Und das, so Braun, wird das Universum verändern, wenn es diese Höhle verlassen kann. Sagt er.
Sagt er. Also bedeutungsschwanger und große Worte und überhaupt, ja. Klingt also alles nach großer Entdeckung und wow.
Definitiv. Auftritt Andrea. So. Okay, wir müssen über Sherry Jackson sprechen. Dieses, nennen wir es mal, offenherzige Kostüm.
Ja.
Hat immer wieder begeisternde Reaktionen aufgerufen, zum Beispiel auf Conventions.
Mhm.
Und auch bei den Stars. Also Shatner hat sie natürlich zum Essen eingeladen. in so einer Drehpause, da ist er dann mit Bademantel hingegangen. Als sie dann den Bademantel abgelegt hat und dann klar wurde, dass sie das Kostüm darunter trug, ist wohl ein voller Speisesalz zum Verstummen gebracht worden.
Oh Mann.
Und selbst Harlan Ellison hat sie wohl irgendwann mal daten wollen. Aber wir wissen ja, Harlan Ellison ist ja so der Playboy unter den Science-Fiction-Autoren. Der wollte, glaube ich, auch ziemlich alles daten. Ja.
Okay, ja. Ja, es ist ein Kostüm.
Es ist ein Kostüm. Wir können an diesem Kostüm etwas erklären, was in Star Trek in die Geschichte eingegangen ist.
Ja.
Nämlich die Ties Titillation Thesis.
Okay.
William Ware Tice war der Kostümdesigner von Star Trek in dieser Zeit und blieb zeitweise sogar noch bei TNG. Die Tice Titillation Thesis besagt, das Ausmaß, in dem ein Kostüm als sexy angesehen wird, ist direkt proportional zu der Möglichkeit, dass etwas aus ihm herausfallen könnte.
okay.
So, das hat der Zeit seines Lebens vertreten und deswegen wissen wir jetzt auch, warum die Kostüme von Frauen in TOS so waren, wie sie waren. Und auch im Anfang von TNG noch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, interessant, okay. Ja, es ist bestimmt auch interessant gewesen, das zu tragen. Und ich versuche es irgendwie neutral bis, ich weiß es auch nicht, auszudrücken.
Ja, es ist tatsächlich ein Hauch von nichts.
Ja.
Ne? Also natürlich kann Sherry Jackson das ohne Probleme tragen und jeder darf es tragen und keine Ahnung. Aber
ich glaube, also, sie hat sich das nicht ausgesucht an dieser Stelle, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, exakt. Und auch das ist natürlich wieder kein... kein glorreiches Kapitel in der Frauen, im Frauenbild von Star Trek. So.
Nee, auf jeden Fall nicht. Nee. Aber man kann natürlich jetzt drüber diskutieren, ne? Und du wolltest ja an dieser Stelle wahrscheinlich auch drüber diskutieren, wie viel das mit dem Frauenbild der 60er zu tun hat. Ne? Und wenn ich jetzt an irgendwie einen James-Bond-Film denke, der vielleicht parallel ausgestrahlt worden wäre, dann hätte ich mir schon so ein Kostüm auch vorstellen können.
Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich über dieses Kostüm so viel diskutieren will. Das würde ich schon am ehesten auf die 60er schieben irgendwie.
Ja.
Und auf Provokationen, die es natürlich an der Stelle auch sein sollte. Und Star Trek hat ja auch positiv provoziert in dieser Zeit.
Ja.
Ne? Irgendwie was Diversity angeht zum Beispiel oder sowas.
Ja.
Ich finde andere Sachen wie ärgerlich. Ich finde zum Beispiel, dass Chapel hier jetzt ab der ersten Sekunde des Auftretens Andreas ist sie total argwöhnisch.
Ja, ne? Ist sie, ja.
Und
sobald eine andere Frau auftaucht, genau. So genau, ja.
Und das ist so albern und das ist, also damit besteht die Folge wirklich kein Bechdel-Test. Die sprechen zwar miteinander, aber natürlich nur über Corby.
Natürlich, ne? So. Ja,
das,
ja, klar.
Das geht nicht, keine Ahnung, das langweilt mich auch irgendwo.
Mhm.
Also, aber natürlich aus der heutigen Perspektive, aber ja.
I feel you, ja klar, das ist auf jeden Fall problematisch.
Naja, Andrea begrüßt dann die beiden, aber dann kommt Dr. Corby. Und er erstarrt dann auch, als er Chapel sieht. Und sie küssen sich sofort innig.
So. Schöne Szene eigentlich. Das war, ja, genau. Ja. Da hatte man auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl von einer eher gleichberechtigten Liebesbeziehung. So. Also hatte man das Gefühl, beide haben investiert. So.
Genau, beide haben investiert und sind jetzt auch glücklich, dass ihre Investition sich irgendwie gelohnt hat.
Ja.
Wobei man trotzdem irgendwie sagen kann, ja, dann Dr. Corby, geh halt nicht auf irgendeinen komischen Planeten und mach da irgendwelche komischen Androiden-Sachen.
So. Was glaubst du, wie alt sind die beiden? Habe ich mich so zwischendurch mal immer mal wieder gefragt. Also wie alt ist...
Also wie alt sollen die Rollen sein,
meinst du? Ja, genau.
Weiß ich nicht.
Also ich habe mich das
zwischen eben... Zwischen 30 und 40, würde ich sagen.
Ich habe mich das eben auch nochmal gefragt, als du gesagt hast, dass Chapel ihr Biologiestudium aufgegeben hat. Ne, das, ne, und sie wird ja wahrscheinlich nicht viel älter als Anfang 30 sein in der Rolle, würde ich jetzt mal vermuten. So. Und ich finde, Corby sieht schon eher aus wie Mitte 50.
Ja, aber die Typen sehen da alle ziemlich alt aus. Ne? Also Kirk ja auch. Ist aber ja nicht.
Na, stimmt. Ja.
Der ist 30 oder so.
Aber der hat schon graue Haare.
Corby?
Oder? Hat der nicht graue Haare? Habe ich das falsch im Kopf?
Weiß ich nicht mehr.
Ich meine, er hätte graue Haare.
Ich kann mal kurz gucken, wie alt der Schauspieler zu dieser Zeit denn war. Wo ist er denn? Ah ja. Michael Strong. Michael Strong, 1918 geboren. 66, 5 im Sinn. der war 48, ne? 48 schon. Ja, okay.
Ja, naja, ist ja auch egal. Man kann ja auch einen Altersunterschied haben, wo die Liebe hinfällt.
Ja, genau. Ja, auch kein Problem. Ja, als Corby dann von Brown, von dem verstorbenen Crewman erfährt, entschuldigt er sich sofort. Und auch aufrichtig, finde ich.
Mhm.
Und Kirk nimmt das aber als Anlass, seine Statusmeldung an seinen anderen Crewman zu machen und erfährt keine Antwort.
Mhm.
Dann will er natürlich sofort die Enterprise rufen, aber dann bedroht ihn Brown plötzlich mit einem Phaser.
Hm.
Und die Situation eskaliert dann völlig, als Andrea auch noch mit einem Phaser zu Kirk kommt und er nimmt sie dann als menschliches Schutzschild und kommt damit in Deckung.
Hm.
So, auch kein richtig feiner Zug, ehrlich gesagt, weil er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass Andrea auch eine Androidin ist.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine relevante Information ist, weil selbst wenn man weiß, also es ist ja offensichtlich eine intelligente, fühlende, denkende Lebensform und die als Geisel zu nehmen, ist irgendwie nie ein wirklich feiner Zug, finde ich.
Ja, aber gut, Kirk und Andrea, das wird noch schlimmer. So, auch für die Schauspielerin übrigens. Wir haben dann kurze Action. Ne? Kirk kann Brown erschießen, wird dann aber von Ruck überwältigt, der reinkommt. Und ein Blick auf Brown jetzt macht jetzt klar, er war ein Android. So. Und mit diesem Reveal gehen wir in die erste Werbeunterbrechung. Also nicht unsere Werbeunterbrechung, sondern die damals in der Syndication von Star Trek. So,
ne? Werbung, Discovery Panel Werbung. Kaufen Sie heute. Na.
Für was würden wir denn Werbung machen?
Ich habe keine Ahnung.
Für Mannerschnitten. Hm. So.
Ich könnte so eine Mannerschnitte aufmachen.
Wenn du jetzt Mannerschnitten aufmachst, mache ich auch Mannerschnitten auf, hier von dem von Peter.
Oh, dann knuspern wir beide ins Mikrofon und haben keine Freunde mehr.
Moment mal, ich erzähle die ganze Zeit, dass sie von Peter sind. Sind die überhaupt von Peter?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Also du musst schon noch deine Kisten da ein bisschen sortiert bekommen, bis ich dann das nächste Mal vorbeikomme.
Hm. Ich glaube, die sind gar nicht von Peter. Ich glaube, die sind von Robert gewesen, oder? Ja, das ist von Robert gewesen. Entschuldigung, Robert, ich habe die ganze Zeit Peter gesagt.
Oh, oh.
Ich dachte Peter aus Wien, aber es ist Robert aus Wien. Wien, ne? Robert, du bist auch aus Wien, oder?
Hm. Die antworten auf jeden wenn Fall, man sie was fragt.
Genau, das ist ärgerlich. Auf jeden Fall Mannerschnitten. So. So, wir gehen wieder aus der Werbeunterbrechung für Mannerschnitten heraus.
Kauft Mannerschnitten.
Die Enterprise wird von Captain Kirk gerufen. Der sagt, alles sei okay, man bräuchte einfach noch ein bisschen Zeit, die Sachen zu packen. Ja. Klingt alles positiv.
Ja, ne? Wir haben das alles unter Kontrolle.
Die Szene ist sehr, sehr bekannt geworden, weil es einen Blooper davon gibt.
Mhm.
Spock sitzt auf einem Sessel und spricht mit Kirk und guckt so ein bisschen besorgt auch wieder.
Ja.
Und dann kommt hinten durch die Tür Adam Nimoy. Also Leonard Nimoys Sohn, der ja später auch Regisseur war und dann Terry Farrell geheiratet hat.
Ja.
Und der kommt zum Captain's Chair, gibt seinem Vater einen Kuss und sagt, Hi Daddy.
Geil. Wie alt war der da?
Ja, keine Ahnung, das war, glaube ich, schon geplant. Also er war schon irgendwie 10 oder sowas.
Okay.
Ne? Ich verlinke das jetzt absichtlich nicht, weil es für euch da draußen auch extrem Spaß machen wird, sich alle möglichen Blooper, es gibt da 17 Minuten lange Videos von TOS mal reinzuziehen. Fürchterliche Qualität, aber ganz, ganz tolles Material. Macht euch mal. So.
Es macht eh großen Spaß, ja.
Ja, ja. Zu 50% laufen die Darsteller gegen irgendwelche Türen, weil die Stagehands vergessen haben, die Türen aufzumachen.
Ja, schön, ja.
Was auch immer wieder witzig ist.
Was auch immer wieder witzig ist, ich bin letztens nochmal in einer TNG-Blooper-Sause hängen geblieben und es macht so viel Spaß.
Ja, absolut. So irgendwann alle anfangen zu lachen, weil sie sich nicht mehr halten können. Ja.
Und ich kann mir auch einfach stundenlang Brent Spiners Patrick Stewart-Imitation anhören, die er auf ungefähr 800 Con-Auftritten in verschiedensten Darreichungsformen gegeben hat.
Er ist aber auch einfach gut. Hast du es jetzt mitbekommen, dass Brent Spiner und Robert Picardo Videos produzieren im Netz?
Videos produzieren im Netz? Nee.
Brent Spiner hat irgendwie so ein Video produziert, in dem er so tut. Also er hat irgendwie so einen Zoom-Call und geht dann da raus.
Das kenne ich.
Ja, mit irgendwie so einer Moderatorin. Ne?
Und ja,
so,
genau.
Und er singt dann ein Lied darüber, dass er ja ein Star ist und dass er gefragt ist und dass
ja.
alle wieder was mit ihm machen wollen und sowas. Ne? Wobei dann später merkt, dass er nicht aufgelegt hat und die Frau dann alles mitbekommen hat,
ja.
diese Moderatorin. Und Robert Picardo hat jetzt ein Video aufgenommen, in dem er singt, wie schade es doch ist, dass er nicht Brent Spiner ist.
Geil.
Also guckt euch mal bei Robert Picardo in Robert Picardos Instagram-Account an, da ist das verlinkt. Ja, genau.
Okay, to do für heute Abend.
Ja. So, wir sehen jetzt die andere Seite des Calls. Ne? Also wir sehen, dass es nicht Captain Kirk war, der hier Spock angerufen hat.
Ups.
Sondern es ist Rock, der hier den Kirk spricht.
Macht er gut.
Klingt auch so leicht verzögert. Ne?
Und ja.
Spock hatte ja schon gesagt, also ich klinge immer ein bisschen müde. Ja, ja, also Rock macht das sehr gut, aber ja. er wirkt eben immer so ein bisschen langsamer.
Ja.
Ne? So. Ja, Dr. Corby wirbt jetzt bei Kirk erstmal für Verständnis und führt dann Rocks Fähigkeiten vor. Und der tut dann erstmal so, als wäre er Andrea und dann tut er wieder so, als wäre er Kirk und keine Ahnung. Ne?
Ja.
Und als er sich dann darin ergeht, auch Chapel nachzumachen, wird Corby plötzlich harsch und befiehlt Ruck so, das machst du nicht nochmal und ab jetzt befolgst du auch Chapels Befehle.
Mhm.
Wichtig, das wird noch sehr, sehr wichtig werden, dass er das hier sagt. Ne?
Mhm.
Denn wir wissen ja, alles, was zu Ruck gesagt wird, ist eine Programmierung für ihn.
Mhm.
Offensichtlich.
Ja. Also wissen wir in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber genau, ja.
Genau, genau, erfahren wir dann ein bisschen später. Ja, dann Infodumping Nummer 2. Kirk erfährt, dass beide Red Shirts tot ist und dass Ruck ebenfalls ein Android ist. Aber ein wesentlich komplexerer Android, nämlich einer, der von den Alten hinterlassen worden ist. Mhm. Und dann, wie Corby sagt, die ganze Zeit auf die Maschinen aufgepasst hat. Und wer will, wisse selbst nicht, wie lange. So. Und hier bemerkt man wieder Robert Bloch. Oder Block. Mhm. Diese von Corby erwähnten Alten beziehen sich nämlich auf eine ganze Reihe von Geschichten von H.P. Lovecraft.
Ich meine, allein da, dass wir jetzt in so einem Höhlensystem unterirdisch sind, wo sich eine Zivilisation zurückgezogen hat, das ist ja irgendwie so ein Topos, den das Lovecraft andauernd auch bedient. Ne?
Absolut. Ja. Und ich finde, wenn man jetzt das hier so drauf bezieht, wenn wir die Alten sehen, dann ist es irgendwann eine liebevolle, Peter aufgepasst, Hommage an eine der bekanntesten Geschichten von Lovecraft, nämlich At the Mountains of Madness. Mhm. Man sieht das noch deutlicher, wenn das Drehbuch Exo 3 beschreibt, da steht drin, eine Halbdämmerungslandschaft aus kargem Ödland, das in tiefem Schnee vergraben ist, gezackte Eisgipfel ragen in einen dunklen und finsteren Himmel.
Und es hätte alles so schön werden können, wenn da nicht die Pappmaché-Crew angerückt wäre.
Tatsächlich. Na ja, gut. Ja. Das waren ja wahrscheinlich wieder große Ölgemälde, die sie da gezeigt haben. Ne?
Ja.
Genau, dann beschreibt das Drehbuch auch noch diese riesigen unterirdischen Korridore, die den Eindruck erwecken, Bewegung durch Zeit und Raum, ein langer Weg zum Zentrum des Planeten.
Das wiederum tun sie ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es irgendwie, also es sieht natürlich alles hart nach Kulisse aus, klar, aber irgendwie fand ich es auch irgendwie, ne, ich fand es irgendwie einen ganz netten Raum für dieses Kammer, deswegen habe ich auch irgendwie Kammerspiel eben gesagt, ne, für dieses kleine Hin und Her. Also es passiert ja nicht viel, man sieht ja auch nicht viel. Aber das Wenige, was man sieht, schafft es nicht, mir das Gefühl von viel Raum zu vermitteln. Also ich finde es eher, also ich habe eher das Gefühl, es geht so ein Weg nach unten, dann geht es einmal rechts um die Ecke und da ist eine Dreizimmerwohnung und das war's.
Ja, ja genau. Es ist so ein bisschen eine Theaterbühne für so eine Clip-Clap-Horror-Komödie.
Ja, genau.
Also teilweise hat man sie auch wirklich solche Clip-Clap-Komödien-Elemente, wie jemand geht durch die Tür und verpasst gerade den, der gerade durch die andere Tür rausgegangen ist.
Genau.
Ja, aber man denkt auf jeden Fall mit diesen ganzen Beschreibungen, denkt man an an The Mountains of Madness, die Geschichte einer antiken Stadt unter der Antarktis. Und die Geschichten haben ja auch bemerkenswerte Ähnlichkeiten, ne, wenn man das sich anguckt. Ne? Also im Star Trek Compendium steht das auch schon, ne? Da steht drin, dass eben die Alten hier benutzt worden sind. Das ist ein ganz klarer Lovecraft-Begriff zu dieser Zeit natürlich vor allen Dingen und mit dem Hintergrund, dass es Robert Bloch geschrieben hat. Und man hat auch diese pyramidenförmigen Türen und auch die werden in The Mountains of Madness geschrieben. Aber es gibt ja auch noch diesen inhaltlichen Überlappungsbereich. Ne? Beide Geschichten zeigen so eine alte Zivilisation unter Eis begraben, die auch Leben machen kann. In Mountains of Madness sind das so alte Astronauten, die überhaupt das Leben auf der Erde quasi erst geschaffen haben. So, ne? Ja, und hier sehen wir die Alten, die Leben aus sowas wie Ton, einem Tongolem zeigen können.
Oder so, ja.
So. Und hier bist du ja quasi an dem Kern, den du für diese Folge geplant hattest. Und deswegen will ich hier nochmal ein kleines Fass aufmachen, wenn du erlaubst.
Ja, bitte, mach auf.
Beide Gesellschaften wurden dann ja durch ihre eigenen Kreationen zerstört, in Mountains of Madness und hier, und gingen in der Zeit verloren. Und es bleibt nichts weiter als eine Erinnerung an die Zeit, die längst vergangen ist. Ich vertrete die These seit dieser Folge. Ich vertrete ja immer so umfassende Star Trek-Thesen. Ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, ja.
Dass in TOS immer wieder ein Streit entbrennt, der damit zu tun hat, dass sie bestimmte AutorInnen anheuern, so, die oft eine Verbindung zu Lovecraft haben. Weil Lovecraft hat eigentlich was ganz anderes vertreten als Roddenberry. Mhm. Lovecraft hat so eine Art Kosmismus, nennt man das, vertreten.
Okay, was heißt das denn?
Der hat das mal wörtlich beschrieben, deswegen lässt sich das am besten, glaube ich, mit Lovecrafts Worten beschreiben. Mhm. Er sagt, die Menschheit wird verschwinden, andere Rassen, sagt er, gut, andere Spezies, werden der Reihe nach erscheinen und verschwinden. Mhm. Der Himmel wird eisig und leer, durchbohrt vom schwachen Licht halbtoter Sterne. Und die werden auch verschwinden. Alles wird verschwinden. Und was Menschen tun, ist genauso sinnlos wie die freie Bewegung von Elementarteilchen. Gut, böse, Moral, Gefühle, reine viktorianische Fiktion. Es gibt nur Egoismus in der Welt. So.
Ja, Mensch, in dessen Kopf möchte ich auch nicht zu Hause gewesen sein. Aber gut, das ist mir schon früher aufgegangen. Ja,
tatsächlich. So, aber das ist von dieser Art Kosmismus, den Lovecraft da vertreten hat, waren natürlich die ganzen Lovecraft-Schüler irgendwie ja, beeinflusst. Ne?
Klar.
Und auf der anderen Seite dieser Medaille steht natürlich Roddenberrys Humanismus,
ja, voll.
Der den Menschen auf den Podest hebt, der dafür sorgt, dass der Mensch als moralischer Kompass ins Weltall fliegt und sich eben als persistent erweist gegen alle Gefahren, die da kommen. So, so persistent, dass irgendwann sogar Q sagen muss, ja, ich wäre gern ein Mensch. Ne? So,
ja.
Am Anfang von TNG ist das ja noch nicht so, aber später sagt Q dann auf jeden Fall, ja, Menschen sind schon ziemlich toll.
Ja.
Ne? Das hat aber Auswirkungen, denn je stärker dieser Kosmismus ist, den Lovecraft da vertreten hat, desto größer und unheimlicher ist das Weltall. Also wenn man mal den Anfang von TOS anguckt, ne, den hast du ja gerade hinter dir, ne, mit deinem TOS Rewatch. In Charlie X hat man dieses gottähnliche Kind, was einfach aus einer Laune heraus Zerstörung bringt. Ne?
Ja.
In Balance of Terror muss ein Todeskampf geführt werden, weil es die Umstände halt erfordern. So. Also das sind halt wirklich unheimliche, große Geschehnisse in einem dunklen Weltall mit Menschen, die wirklich sinnlos sind in diesem Weltall.
Ja, und ja, stimmt schon. Und die Ereignisse sind eigentlich auch größer als alles andere so oder als alles Menschsein so, ne? Das ist,
genau,
ja.
Genau.
Ja, stimmt.
So, und je stärker, also wir kommen gleich noch zu Picard, ne? Aber je stärker der Humanismus ist, desto kleiner ist das Weltall, desto kontrollierbarer wird das universelle Geschehen, weil der Mensch ist dann ja irgendwann die Krone und muss quasi alles regeln, ne? Und muss auch in der Föderation versuchen, quasi World oder Universal Police zu spielen und sowas, ne?
Mhm.
Das ist natürlich ein bisschen negativ ausgerückt, aber im Endeffekt ist das, was Humanismus aussagt, ne? Der Mensch ist der moralische Kompass für alles. Wenn man es weiterdenkt.
Mhm. So. Ja, was ja, ne, was ja schon auch irgendwie vielleicht im Vorbild Amerikas oder im Selbstverständnis Amerikas oder also besser gesagt der USA gefußt ist. Dieser Satz hatte wenig grammatikalische Struktur und komische Worte. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also, ne, das ist ja
absolut.
Ne, das ist ja auch dieses Selbstverständnis, mit dem die USA lange auch durch die Welt gezogen ist. Und das ist ja so ein bisschen die Fortsetzung am Ende auch, ne?
Ja, und natürlich braucht dieses Selbstverständnis, braucht dieses Weltverständnis auch so ein bisschen das Dunkle da draußen, aber das Dunkle, was noch kontrollierbar sein muss.
Hm.
Weil ansonsten kann der Mensch ja nicht wirken oder der Amerikaner nicht Frieden schaffen oder
ja,
sowas. Ne?
Ja, genau.
So. Und jetzt denken wir, dass diese frühen Episoden von Star Trek schon relativ kosmismuslastig, kosmistisch sind. Das gibt es wahrscheinlich nicht, dieses Wort.
Ich mag es.
So, und jetzt habe ich einen Twitter-Thread von März oder April gefunden von Darren Mooney. Das ist ein Filmkritiker in den USA.
Mhm.
Und der setzt bei dem Karussell der Jadwash in Picard an. Und dem Satz, der da gesprochen wird, was sie erleben werden, wird einige von ihnen verrückt machen.
Mhm.
Und die Warnung, tu nicht das, was wir getan haben. So. Und jetzt sagt Darren Mooney wörtlich, ich denke, es ist etwas Interessantes daran, wie Picard auch bewusst auf die früheren Staffeln des ursprünglichen Star Trek zurückzugreifen scheint. Das Universum ist weniger geordnet und rational. Automatisierung ist eine existenzielle Bedrohung. Es ist bemerkenswert, dass zum Beispiel der Schriftsteller Robert Bloch die Entstehung der Androiden mit dem Lovecraftian Horror in What Are Little Girls Made Of in Verbindung bringt. Etwas, das weitaus mehr von Horror als von Logik getrieben wird. Es erinnert an die Art und Weise, wie Picard sich anderen Androiden nähert. In der Tat ist das in Picard vorgestellte gesetzlose, dezentrale und unorganisierte Universum dem in der ersten Staffel des ursprünglichen Star Trek vorgestellten sehr ähnlich. Ein Universum, das von toten und verfallenen Zivilisationen, unabhängigen Außenposten und unvorstellbaren Schrecken bevölkert ist. Und er zieht noch ein Fazit. Ich bin mir nicht sicher, ob dies eine bewusste ästhetische Entscheidung ist oder vielmehr ein Ausdruck ähnlicher Ängste, die im öffentlichen Bewusstsein schwelgen. Im Jahr 2016 zum Beispiel verglichen alle die Stimmung mit 1968, und der verweist hier auf einen Huffington Post-Artikel, der tatsächlich die kulturellen Stimmungen in den beiden Jahren vergleicht und starke Parallelen aufweist. Den verlinke ich auch mal gerne unter der Folge, genau wie diesen Twitter-Thread, der wirklich toll ist.
Hm.
Und jetzt kommen wir mal das Big Picture aufrufen, ja?
Okay, you got me hooked. Ich bin bis hierhin von meinem Vorschlag sehr angetan.
Vielleicht bemerken wir hier in dieser Folge plötzlich, warum uns Picard so befremdlich vorkommt, im Gegensatz zu TNG.
Mhm.
Denn in TNG hat sich der Humanismus Roddenberrys stark durchgesetzt und davon finden wir einfach in Picard relativ wenig.
Ja.
Das heißt aber, und hier möchte ich mal wieder ansetzen, das heißt nicht, dass das nicht Star Trek ist. Denn wir gucken uns hier gerade Star Trek an in seiner Reinform, in der ersten Staffel von TOS.
Ja.
Und in dieser ersten Staffel von TOS gibt es noch nicht so viel Humanismus. Da wird dieser Kampf noch geführt. Da wird der Kampf geführt zwischen den Erben Lovecrafts und der Ideologie Roddenberrys. Und Picard darf sich auch noch entscheiden. Aber Picard ist Star Trek, egal was es von beiden zeigt. Als gutes Star Trek ist es dann die andere Frage. So. Aber ja. Es ist Star Trek.
Mega spannend. Also mega spannend auch dieser Jahrzehnte-Vergleich oder Jahresvergleich zwischen 2016 und 68. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und werde da gleich auch draufklicken, wenn du es verlinkt hast. Und das ist natürlich irgendwie auch eine echt spannende Erkenntnis eben halt für alle, die sagen, hey, das ist eigentlich kein Star Trek. Wir haben es halt alles schon gesehen so. Und ich dachte halt irgendwie, primär will ich mit dir diese Folge gucken, weil halt diese ganze Androiden-Nummer schon mal vorausgenommen wird so. Aber es ist ja echt krass, wie viel da dann doch an Parallelitäten drin stecken.
Ja gut, ich meine, die Androiden-Problematik ist halt ja auch das vorherrschende Thema in Picard. Ne? Dementsprechend ist es da natürlich auch nicht so weit weg, dass man da wirklich diese Parallelen zieht und die auch ein bisschen tiefer verankert.
Ja, nee, aber also, dieser Kulturkampf zum Beispiel, ne? Der Kulturkampf zwischen dem Roddenberg'schen Humanismus und den Lovecraft-Anhängern, der war mir bisher nicht bekannt und das finde ich mega spannend. Und da ich in meinem Kopf rattern da jetzt gerade auch so die letzten Folgen nochmal an mir vorbei irgendwie. Und das ist, ich glaube, damit guckst du halt nochmal irgendwie anders, wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf hast. Auch das, was wahrscheinlich in TOS einfach komplett passiert, so, ne?
Absolut, ja. Ja, und ich find schön, dass wir uns durch solche Folgen auch ein bisschen Kulturhintergrund von Star Trek erschließen, den wir dann hoffentlich auch wieder anwenden können, wenn es neue Star Trek gibt.
Ja.
Da sieht es ja gerade relativ gut aus. Mal kurz News eingestreut. Ne? 8. August, glaube ich, war es. Ja. Ne? 8. August kommt Lower Decks raus. Ja. Leider nur in den USA bis jetzt.
Genau, aber damit...
Und Kanada.
Damit hast du eine Wette verloren.
Genau, damit habe ich eine Wette verloren, nämlich dass Discovery noch vor Lower Decks kommt, das wird nicht mehr funktionieren.
Ich wollte das nur an dieser Stelle nicht, dass ich jetzt unbedingt recht haben muss oder so. Ne? Aber ich
außer sie hauen jetzt Discovery schnell als gesamte Staffel auf Netflix.
Wird sportlich. Aber ich bin wirklich sehr gespannt darauf, ob die das noch irgendwie irgendwo ausstrahlen werden. Das wäre der richtige, ich darf keine bösen Worte sagen, doof wäre es, wenn wir das jetzt irgendwie jedes Mal, wenn wir da auch jetzt jedes Mal für in die USA reisen müssten.
Das wäre sehr ärgerlich und ich glaube, dann würden wir auch erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit podcasten.
Ja.
Aber,
ja, mein ja. Gott. Was soll's? Wir machen das ja eher alles nur für uns.
Vielleicht hört uns zumindest in Telfs jemand.
meinst du, in Österreich wird es ausgestrahlt?
Ja. Weiß nicht. Österreich, Kanada, ist alles dasselbe.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Zurück zu den deepen Erkenntnissen. Also ich bin jetzt schon, also wir können auch hier Schluss machen und ich bin schon glücklich. Aber bitte, wir sind ja mittendrin eigentlich.
Genau. Gehen wir mal wieder in die Handlung zurück. Ne? Mhm. Kirk versucht jetzt zu fliehen, wird aber von Ruck aufgehalten. Das passiert noch ein paar Mal. Ist ja auch schon zweimal passiert.
Ja. Ja, man muss, wenn das Konzept einmal funktioniert, dann kann man das ja auch ruhig nochmal copy-pasten. Ja.
Also handlungstechnisch ist es tatsächlich ab diesem Zeitpunkt ein bisschen redundant.
Ja.
Aber es passieren ja auch noch ein paar Sachen, die nicht so richtig vorhersehbar waren. Wir haben wieder einen Auftritt von Andrea. Sie kommt zu Chapel um mit ihr zu reden, während die anderen übrigens noch hinten im Raum stehen. Ich habe erst gedacht, das wäre eine ganz andere Szene, aber das ist tatsächlich immer noch dieselbe Szene.
Ja, es ist ein Kammerspiel so, ne?
Ja. Auch die Szene besteht keinen Bechdel-Test, denn sie reden jetzt nur über Kirk und Corby.
Ja.
Und es ist ein reines Eifersuchtsgespräch. Ne? Bechdel-Test, nochmal kurz zur Erinnerung, man stellt drei Fragen und wenn eine dieser Fragen wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann besteht eine Szene oder eine Folge, den Bechdel-Test. Und diese drei Fragen sind: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen Sie miteinander und unterhalten Sie sich über etwas anderes als einen Mann?
Ja. So. Also nein.
Genau. Genau. Corby befiehlt Andrea, ihn nicht mehr mit dem Vornamen anzusprechen, weil Chapel das eifersüchtig macht. Puh, ja.
Puh, ja. Ach ja, das ist so irgendwie, ja. Ich habe da mal drüber hinweg. Das waren so die Punkte, wo ich dann auch irgendwie so ein bisschen gelangweilt war. Also das war, ich finde, die Folge hat zwischendurch so leichte Durchhänger und ich finde, das war einer von ihnen.
Also über den Umgang mit Andrea und über das Verhalten von Chapel, da kann ich nicht so richtig drüber hinwegsehen, weil mich das auch wirklich sehr, sehr gestört hat.
Ja, hinwegsehen ist auch das falsche Wort, aber es war so, ja.
Ja, kann man links liegen lassen, ja, irgendwie, ne?
Ja. Aber, ja.
Es wird jetzt weiter offenbart, auch Andrea ist eine Androidin.
Mhm.
Und Corby schwärmt über die Hautfarbe, über die Schattierungen der Haut, über den Puls. Und das hat mich jetzt an eine andere Szene erinnert, über die wir kürzlich erst gesprochen haben.
Aha.
Und bei der ebenfalls Chapel dabei ist. Erinnerst du dich?
Und bei der ebenfalls Chapel dabei ist? Ach was, okay. Aber das war dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie TNG oder DS9. Was? Nee, Chapel ist dabei, Entschuldigung.
Chapel ist dabei, genau.
Nee, keine Ahnung.
Also, ich zitiere mal, was Corby hier sagt. Er sagt, "Remarkable, isn't she? Notice the lifelike pigmentation, the variation in skin tones, the flesh has warmth, there's even a pulse, physical sensation." So, zwei andere Leute, nämlich McCoy und Chapel, unterhalten sich beim Motion Picture über die Sonde, die Ilia-Sonde. Und da sagt McCoy, "Micro-miniature hydraulics, sensors and molecular-sized multi-professor ships, and take a look at this." Und dann sagt Chapel, "Osmotic micropump right here. Even the smallest body functions are exactly duplicated. And every exocrine system is here too. Mm. Even eye moisture."
I see.
Also ich finde, es erinnert schon sehr, sehr stark daran. Ne? Also ja, wir stimmt. Bewundern wieder mal einen künstlichen Menschen quasi, beziehungsweise einen künstlichen Humanoiden. Ja.
Und der ist natürlich auch nur so faszinierend, weil er uns so ähnlich ist. Also je ähnlicher er wird, desto faszinierender ist er, ja.
Ja, wenn die, wenn das Uncanny Valley überbrückt ist.
Ja, genau.
So. Chapel ist hier natürlich ein bisschen weniger beeindruckt, weil sie ja hier eifersüchtig ist. Hm. Darf dann später, auf Ilia ist sie nicht eifersüchtig, deswegen darfst du später ein bisschen beeindruckter sein. Corby versichert ihr aber, dass Andrea nur ein Computer ist. Aber Chapel macht mehr als Andeutung, aha, eine mechanische Geisha.
Mhm.
Und wenn wir ehrlich sind, also vergleich mal die Overalls, ne, von Corby und Brown mit dem Outfit von Andrea.
Ja.
Also ist jetzt nicht verwunderlich, dass Chapel den Motiven ihres Verlobten etwas misstrauisch gegenüber.
Ja, auf jeden Fall.
Nett auszudrücken.
Ich bin da das, voll und ganz auf ihrer Seite, ja.
Das Wort Geisha war schon ein Kompromiss. Man wollte nämlich eigentlich in dem ursprünglichen Drehbuch Sexdoll sagen.
Mhm. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, tatsächlich an der Stelle über dieses seltsame Wort, ja.
Das hätte in Hollywood damals das Department Broadcast Standards and Practices, BS&P, verboten.
Ach.
Also Sexdoll hätte man nicht sagen dürfen. Ne, das war so diese Ethikkommission, die es in jedem großen Studio quasi gab.
Ja, verrückt.
Und Bob Justman und Stan Robertson von NBC haben wohl eigentlich auch die Verwendung des Wortes Geisha in dem Zusammenhang abgelehnt.
Mhm.
Zitat, da es zu einem schädlichen und irreführenden Stereotyp über einen ganz bestimmten Beruf führt, der oft mit Prostituierter verwechselt wird.
Mhm.
Und sie haben dann andere Vorschläge gemacht, zum Beispiel Begleiter,
mhm.
Companion, ne, wie in Firefly immer gesagt wird.
Mhm.
Genau, aber im Endeffekt ist Geisha im letzten Drehbuch gelandet.
Ja, und es liegt natürlich auch nahe, ne, irgendwie so, ne, klar. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem klar ist, dass sie auch eine Androidin ist, sinken ihre geistigen Kapazitäten bis zu einem gewissen Punkt. Immer weiter in dieser Folge.
Ja, sie wird halt jetzt sofort in der nächsten Szene so dargestellt, dass sie wirklich zu allem programmierbar ist, durch pure Worte von Corby. Ne?
Ja.
Der will nämlich jetzt Kirk und Chapel beweisen, dass Andrea keine Gefühle haben kann. Und lässt sie dann erst Kirk küssen und dann schlagen. Mhm. Kirk will das mit den fehlenden Gefühlen noch nicht glauben, dazu später mehr. Und wenn man jetzt Picard auch kennt, ne, muss man natürlich sagen, sheer hubris, ne? Mhm. Dr. Corby. Androiden haben Gefühle, das bemerkt Kirk ja hier auf seine scharfsinnige Art und Weise. Sonst hätte Brown natürlich nicht das Gefühl für Loyalität und Kirk bedroht und sonst hätte Ruck die beiden Ratchets nicht umgebracht.
Ja.
Das sagt Kirk hier. Ja. So, wir sehen jetzt in der nächsten Szene, wie Androiden von den Alten gemacht wurden. Mhm. Ruck legt einen Golem auf ein Karussell. Kirk muss sich natürlich nackt auf die andere Seite legen.
Ja.
Ja, und dann geht es zum Plattenspieler los. Also dieser Plattenspieler, der, da gibt es auch einen Blooper von,
ja.
Wo sich mehrere betrunkene Darsteller auf dieses Karussell legen und damit spielen irgendwie.
Und es bietet sich an. Ich hätte es auch gemacht, glaube ich. Aber ich finde es auch bemerkenswert, was diese Folge jetzt macht, weil gefühlt die nächsten 10 Minuten nichts anderes passiert als psychedelische Effekte und ein sich drehender Kirk.
Ja, genau. Also man muss sagen, in The Motion Picture wäre das alles noch ein bisschen länger gewesen.
Ja.
Also dann hätten wir wahrscheinlich...
Es wären wirklich echte 10 Minuten gewesen, genau. Die sich mindestens wie 20 angefühlt hätten. Hier waren es wahrscheinlich 3, die sich angefühlt haben wie 10.
Aber es war natürlich hier das Eye Candy Captain Kirk, ne? Das ist die dritte Episode schon. Also wir haben, denkt dran, ne? Wir haben die 7., 8., 9. oder 10. Episode in Ausstellungsreihenfolge. es ist die dritte bereits, in der Captain Kirk nackt erscheint. Sherry Jackson hat später auf einer Con erzählt, dass Shatners Brust für diese Nacktszene rasiert werden musste.
Mhm. Wie interessant.
Ja, wichtig. Ja, das Karussell dreht sich und am Ende liegen 2 Captains da.
Mhm.
Von Christine sind die nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Und dann macht Corby auch noch ein mentales Abbild. Kirk ist allerdings in dem Moment total schlau. Also super schlau, muss man sagen.
Ja. Ja.
Denn als er hört, ja, jetzt mache ich noch ein mentales Abbild, denkt er und spricht sich aus noch intensiv an eine Beschimpfung für Spock. Und spricht die dann auch aus. Halfbreed.
Hm? Mhm.
Wie wir aus Discovery wissen, ist Halfbreed eine Beschimpfung, die Spock unfassbar triggert.
Mhm. Hm?
Im Deutschen lösen die das total dämlich, womit die halbe Episode im Deutschen überhaupt nicht mehr funktioniert. Denn der sagt jetzt nicht irgendwie Halbblut oder sowas, ja, sondern sagt Spitzohr.
Oh.
So, Spitzohr wird Spock aber ständig genannt. In jeder einzelnen Folge irgendwie. Und das triggert ihn auch kaum, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja.
Schade.
Wohingegen Halfbreed wird er im Englischen tatsächlich nur 2-mal in TOS genannt. Das andere Mal in This Side of Paradise.
Mhm.
Und da reagiert er auch sehr, sehr empfindlich. Das heißt, das ist offensichtlich das schlimmere Schimpfwort. Das erfahren wir in Discovery auch nochmal.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen ein Wunderpunkt in seiner Ehre und seiner Vita. Wie wir ja wissen, ist das ja immer wieder Thema gewesen, vor allen Dingen in seinen jungen Jahren.
Ja. Also, leider, also wenn ihr nur die deutsche Fassung gesehen habt, dann werdet ihr euch gefragt haben, warum das denn hier plötzlich, warum Spock denn so abgeht wie Schmidts Katze. Das ist so, weil er im Englischen halt nicht Spitzohr genannt wird, sondern Halfbreed. Genau.
Aber das kommt ja noch.
Das kommt ja noch, genau. Gut, dann haben wir jetzt also gesehen, wie Kirk mal 2, gleich Fragezeichen.
Hm? Ja.
Gehen aber jetzt erstmal in den Hauptsaal und da macht Andrea gerade Chapel Essen und versorgt sie, denn sie soll ja jetzt nett zu Chapel sein, sagt sie auch nochmal. Und dann kommt Kirk wieder in seiner Uniform dazu und fragt Chapel zu Corby aus. Und Chapel sagt dann auch, ja, ich halte ihn aber weiterhin nicht verrückt, das ist weiterhin hier mein Dr. Corby. Ne?
Mhm.
Hast du es geahnt, dass das
ja, nicht Kirk ist. Irgendwie habe ich schon geahnt und ich habe auch versucht, die ganze Zeit irgendwie auf Zeichen zu achten. Aber ne, ich glaube, es gibt auch so ein paar Anzeichen, aber man kann schon festhalten, er ist eine gute Kopie.
Es ist eine gute Kopie, aber es war schon zu schnell. Ne? Also es war schon zu schnell, nachdem er produziert worden ist. Ne?
Ja, eigentlich schon. Ja. Ja.
Also es war ein Loyalitätstest, der hier mit Chapel unterzogen worden ist. Es ist natürlich Robo-Kirk, der hier sitzt. Mhm. Der echte Kirk kommt dann mit so einem Androiden-Overall mit Ruck und Corby rein.
Damit man sie auch noch unterscheiden kann, ja.
Genau. Und der echte Kirk ist relativ entspannt, ne? Und versucht so sein Gegenstück so ein bisschen auf Herz und Nieren zu überprüfen.
Er ist eh entspannt. Also ich finde schon, seitdem er auf das Karussell da gestiegen ist, also auch das war schon irgendwie ein entspannter Move. Also ja, also es war jetzt nicht die pure aller Freiwilligkeiten, aber es war ja schon irgendwie, es hatte sich so ein bisschen so eine Sightseeing-Atmosphäre breit gemacht bei mir so. Und ich habe mich schon gefragt, also ist da jetzt wirklich so der Druck da, dass du da mitmachst? Oder findest du das gerade auch irgendwie ganz spannend? Oder I don't know. Also ja, und in der Szene ist er auch echt irgendwie gechillt.
Ja, genau. Ich finde, er macht dann so einen Mini-Turing-Test mit seinem Robo-Kirk. Ne? Mhm. Der besteht den auch. Mhm. Aber ja, ich finde es auch wirklich sehr, sehr entspannt für die Situation, in der sie sich eigentlich befinden. Ne?
Ja.
Hier wird zum ersten Mal Captain Kirks Bruder George Samuel Kirk erwähnt, der verheiratet ist und Kinder hat. Mhm. Aber der stirbt dann leider am Ende der Staffel in Operation Annihilate. Mhm. Ja. Laut Alan Turing dauert so ein echter Turing-Test übrigens 5 Minuten.
Ich weiß gar nicht mehr, gibt's da ein abgefertigtes, also gibt's da irgendein vorgefertigtes Muster?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es
also das heißt,
ob du nach 5 Minuten erkennen kannst, ob das ein künstlicher Gesprächspartner ist
oder nicht, ja.
Oder ein echter. Ja.
Das heißt, es geht einfach nur um das ist ein willkürlich gesetzter Zeitrahmen und wenn du nach 5 Minuten überzeugt bist, dann hat die KI den Turing-Test gewonnen.
Genau. Ja. Ist aber mittlerweile von der Methodik her auch so ein bisschen überholt, weil es dann natürlich nur um die Sprachfunktionalität von Maschinen geht.
Ja, also, naja, genau.
Sind wir jetzt ein bisschen drüber. Es haben ja auch mittlerweile einige dieser Maschinen den Turing-Test bestanden. Noch nicht so viele, aber zumindest ein paar Chatbots.
Ja.
Ne?
So.
Ja, Corby schwärmt, dass er mit den Maschinen auch das Bewusstsein übertragen könnte. Und das wäre ja dann der Weg zur Unsterblichkeit. Worauf ihn Kirk dann mit Genghis Khan, Cäsar, Hitler und noch 2 fiktiven Nachfolgern, nämlich Ferris und Maltuvis, vergleicht.
Mhm. Genau.
Die beiden kennt man übrigens nicht. Beide werden nicht mehr genannt. Beide werden aber im B-Kanon auch beide nochmal aufgenommen.
Ah. Ja. Ja, und da sind wir natürlich auch wieder so ein Stück weit bei Picards Problematik, ne?
Ja, voll. Ne? Ja. Corby sieht kein Problem darin, das zu machen. Und Kirk wiederum sieht, dass auch menschliche Gefühle wie Liebe für Androiden einen Malus darstellen würden, weswegen sie dann rausprogrammiert werden müssten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kluger Gedanke, den wir auch heute immer wieder denken und der natürlich auch in Picard angedacht wird.
Ja. Ne?
Also was ist denn eigentlich ein... Was ist denn eigentlich defizitär am Menschen aus der Sicht eines Androiden?
Ja, ja, genau, ja.
Und das werden auch positive Gefühle sein.
Auf jeden Fall, klar.
Ja, während die beiden da ein bisschen philosophieren, zieht Kirk dann unbemerkt eine Schnur von seinem Stuhl ab und schafft es dann, Corby damit als Geisel zu nehmen. Und er entkommt.
Verrückt.
Corby schickt dann aber Ruck hinterher. Und Chapel wiederum läuft Ruck hinterher und versucht, den zu stoppen. Und sie schreit dann, ich befehle dir, ihn nicht zu verletzen. So. Das müssen wir wieder sehr, sehr ernst nehmen, diesen Befehl. Ne, denn wir haben ja vorher gehört, wie Corby Ruck gesagt hat, so ab jetzt gehorchst du auch Chapel.
Ja.
So. Ja. So, Kirk versteckt sich hinter einem Durchgang. Und ihm fällt dann auf, hier hängt so ein riesiger Stalaktit. Den nehme ich jetzt als Waffe. Sehr, sehr, sehr schön. Er zieht das Ding runter. Das Bild blendet zu Ruck und dann wieder zu Kirk. Und dann hat er es in der Hand. Und es sieht plötzlich ganz, ganz anders aus als vorher. Es ist nicht mehr ein ganz normaler Stalaktit, sondern es ist tatsächlich ein gigantischer Penis, den er
hat. True story.
Und produziert dann damit natürlich ein hervorragendes Meme mit diesem Bild. Das ist dann irgendwie auch durch die Zensur des Studios geschafft. Ich weiß nicht genau wie.
Ach, großartig. Ich fand diese ganze Verfolgungssequenz, das war großes Theater, echt. Das war. Aber gut, ja.
Ja, danke. Dass Kirk nicht noch husten muss, ist wirklich anders.
Ja, genau. Genau, echt.
Ja. Also, Kirk steht da mit seinem Riesenknüppel. Ruck armt Chapel nach, um Kirk zu täuschen.
Ja.
Und Kirk flüstert dann, bist du's, Christine? Um dann trotzdem sofort hinter diesem Vorsprung zu stehen und mit diesem Riesenpenis auf Ruck schlagen zu wollen. Mhm. Schön, dass ich diesen Satz mal aussprechen konnte. Kirk versucht, ihn mit dem Riesenpenis zu überwältigen.
Oh Gott, stop that.
Naja, Ruck stößt ihn stattdessen in den Abgrund, was der Schritt zur zweiten Werbung ist. Danach sehen wir aber dann, Ruck lässt ihn nicht fallen, sondern rettet ihn, denn er gehorcht ja Chapel.
Ja.
Was wiederum gut geschrieben ist, weil wir uns ja daran erinnern. Ne?
Ja, so genau.
An das vorherige Geschehen. Genau.
Was ich tatsächlich auch ganz gut finde, weil ich meine, man hätte das auch irgendwie random, hätte man ihn am Leben lassen können, während Ruck halt die Red Shirts umbringt. Aber dann hätte man sich vielleicht irgendwann gefragt, warum denn eigentlich? Also warum schleppt er den jetzt wieder zurück oder so? Ne? Also ja, das ist echt ganz gut. Also dieses Detail ist gut auserzählt.
Ja, ich finde gar nicht, dass das Drehbuch irgendwie so schlecht ist an der Stelle. Also ich finde schon, dass das ganz kohärent die Geschichte erzählt. Darüber können wir aber nachher nochmal streiten.
Ja.
Wir sehen dann Kirk auf der Enterprise, der holt Dokumente aus dem Safe und wird dabei von Spock befragt. Und Kirk beschimpft ihn dann mit exakt dem Satz, den er sich vor der Androidenherstellung überlegt hatte. Womit wir wissen, das ist Robo-Kirk.
Mhm.
Und Kirks extrem scharfsinniger Plan hat funktioniert. Man muss sagen, hier war Kirk wirklich ein unfassbares Genie.
Wie auch immer das funktioniert haben soll, aber egal.
Kirk hat so sehr an diesen Satz gedacht, dass das sofort auf sein mentales Ding übertragen worden ist und dementsprechend Robo-Kirk diesen Satz auf den Lippen hatte, als er so Spock gegangen ist.
Welcome to Bullshit Town.
Ja, wir sehen dann noch Kirk, wie er von dem Quartier wieder zum Turbolift zurückläuft. Das ist allerdings Stock-Footage aus The Mantrap.
Echt?
Sieht man daran, dass er seine Dokumente, die er vorher aus dem Safe geholt hat, überhaupt nicht mehr hat. Aber gut.
Ja, mein Gott.
Es war bestimmt eine teure Szene, die man sicherlich nicht nochmal drehen wollte.
Nee, auf gar keinen Fall. Mann geht durch Gang, das ist Halleluja, was da alles schief gehen kann.
Ja, Spock verbleibt misstrauisch und stellt dann auch ein Security-Team zusammen und sagt dann, ja, sobald Kirk weg ist, bitte trefft euch mal im Transporterraum. Genau, und Robo-Kirk bringt die Dokumente dann zu Corby. Beide sind sich sicher, Midas 5 wäre ein guter Planet mit so einer kleinen Kolonie drauf, weil man da den Austausch der Menschen durch Androiden beginnen könnte. Haben wir nie wieder was von gehört, von Midas 5.
Mhm.
Aber vielleicht wäre es ja wirklich eine schöne kleine Kolonie gewesen.
Weiß man nicht. Aber das ist ja quasi dann der Plan, den die Gründer hinterher in DS9 umgesetzt haben. Also ohne Androiden, aber der Austausch der Menschen quasi.
Ach ja, aber nur vereinzelt, oder?
Ja, es war dann schon so irgendwie, dass man uns doch irgendwann dann klar gemacht hat, dass durchaus die Gründer die Sternflotte infiltriert hatten.
Ja, aber ja nur zwei.
War das nur zwei?
Wir müssen diese Doppelfolge mal besprechen. Das war ja wirklich das Problem. Es waren nur zwei. Es waren nur zwei Gründer oder sogar nur einer. Nee, ich glaube, es waren zwei. Zwei Gründer auf der gesamten Erde, die Erde so durcheinander gebracht haben, dass wir quasi den Titel der Episode Paradise Lost haben müssen.
Ach, das hatte ich anders in Erinnerung. Echt, das sind nur zwei? Ich hatte irgendwie das Gefühl,
dass dieser große Kniff, dass es nur zwei waren oder sogar nur einer. Ich glaube, nee, es waren zwei, meine ich. Den müssen wir wirklich nochmal besprechen, diese Doppelfolge. Das war wirklich toll.
Sehr gerne.
Ja. Die problematischste Szene der Folge erfolgt jetzt in Kirks Unterbringung.
Ah.
Kirk will nämlich beweisen, dass Androiden doch Gefühle haben, also nötigt er Andrea. Und das Schlimme ist, es funktioniert auch noch. Also erstens, es ist schon schwierig anzuschauen. Es ist extrem ekelhaft. Und Shatner küsst Sherry Jackson so hart, dass man beim Auseinanderziehen sieht, dass ihre Lippen ein wenig geschwollen sind.
Oh Gott.
Der größte Teil ihres Lippenstifts ist verschwunden und über die Lippen verteilt. Und er hält sie so stark in den Arm und zieht sie an sich, dass seine Arme, also seine Hände Fingerabdrücke an den Oberarmen hinterlassen.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Das ist Leidenschaft.
Also Sherry Jackson hat nachher in Interviews namens Star Trek Insights, das ist 98 auf Sci-Fi-Kanälen, die das in Syndication nochmal gezeigt haben, die TOS-Folgen, haben die halt so eine Zusatzshow gemacht, ne? Star Trek Insights. Und da ist Sherry Jackson gesagt, ja gut, als er mich auf dem Bildschirm geküsst hat, hat er mich auch wirklich geküsst. Und das ist nicht nur ein Problem in dieser Szene, ich finde, es ist auch ein Problem mit William Shatner. Mhm. Und ja, es sind die 60er, aber keine Ahnung, also ich finde, die Szene geht überhaupt nicht.
Ja, also mal abgesehen von der Umsetzung weiß ich auch überhaupt gar nicht, was sie im Drehbuch soll so richtig. Also klar, das spielt dann irgendwie noch eine Rolle später, aber ich fand's auch eher sehr unangenehm so, und das kannst du jetzt halt nicht mit das ist halt nur eine Androiden wegdiskutieren so. Das ist einfach irgendwie ein falsches Bild, was Kirk da halt übermittelt.
Ja,
so.
Absolut.
Also ne, für die Kirk-Rolle ist das halt auch einfach kein geeignetes Verhalten, wie ich finde. So, und ja.
Also für uns ist es offensichtlich indiskutabel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das könnte doch eine ganz nette Diskussion irgendwie auf unserem Blog werden. Gerade vielleicht mit anderen Perspektiven als die von uns beiden jetzt, weil wir vielleicht auch nicht die richtigen sind, um da irgendwie große Perspektiven reinzubringen. Für uns beide ist es auf jeden Fall indiskutabel komisch.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich, also ich finde, das ist so eine Szene, die ja, also wo du halt, keine Ahnung, es fühlt sich einfach nur unangenehm an. So, ne? Du sitzt vorm Fernseher und es ist einfach unangenehm. So.
Ja, genau. Es hat eine Funktion, das sehen wir jetzt bei Ruck, ne? Der kommt nämlich rein und dann hetzt Kirk den bemerkenswert gegen seine Programmierer auf, weil er dann sagt, ja, das hat ja schon mal funktioniert bei den Old Ones. Ne? Kirk streut quasi Angst bei Ruck, weil er gerade durch Andrea gemerkt hat, dass sie in Androiden sehr wohl Gefühle haben können. Mhm. Und wenn die eben sowas wie Liebe spüren können, Liebe ist das völlig falsche Wort.
Leidenschaft.
Aber wenn sie irgendwelche Gefühle haben können, dann können sie offensichtlich auch Angst haben. Also ist Kirks Trick, Angst bei Ruck zu streuen. Und damit richtet sich Ruck jetzt gegen Corby, der ebenfalls dazu kommt. Corby hat dementsprechend auch keine Möglichkeit mehr, außer Ruck zu erschießen.
Mhm.
Ja.
Und damit geht so langsam aber sicher alles baden.
Tatsächlich.
Ja.
Dann bringt Corby nämlich noch Chapel und Kirk unter Waffengewalt wieder in den Hauptraum. Kirk nutzt aber die Tür, um Corby zu überwältigen. Und durch die schließende Tür wird dann Corbys Hand verletzt und es wird klar, Corby selbst ist ein Android.
Ups.
Auf den aber auch das Bewusstsein übertragen worden ist.
Mhm.
Ja. Und er fleht Chapel an, ihn weiterhin für Roger zu halten.
Ja, und auch da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. Ne? Also ist wie viel Original ist in der Kopie? So, ne? War auch ein Punkt, der für Picard nicht vollständig unwichtig ist. So, ne?
Voll, genau. Hier wird nämlich deutlich gemacht, dass das jetzt nicht mehr Roger ist.
Ja.
Ne? Ja. Hast du das denn kommen sehen, dass Corby auch selber Android ist?
Ab so einem gewissen Punkt habe ich zumindest die Vermutung gehabt. Also, das liegt ja dann schon irgendwie ein Stück weit nahe, wobei es natürlich auch die B-Version gegeben haben hätten könnte, der wahnsinnige Wissenschaftler, der sich irgendwie sein eigenes Volk programmieren will. Habe ich jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber Ich finde, so ein bisschen auf der Hand lag es schon irgendwie.
Ja.
Also so, trotzdem soll es ja ein Überraschungseffekt sein und trotzdem finde ich, hat dieser Überraschungseffekt schon noch ein Stück weit funktioniert.
Ein Stück weit ja, aber nachdem Brown entlarvt, beziehungsweise entlarvt worden ist, war ich schon relativ darauf vorbereitet, dass Corby auch einer ist.
Ja.
Ja. Ja, genau. Andrea ruft, sie meldet Eindringlingsalarm. Mhm. Kirk denkt natürlich sofort an Spock. Und Corby beauftragt sie, die Sache selbst zu regeln, weil Ruck ist nicht mehr richtig verfügbar. Dann nimmt sie sich also einen Phaser hinter einer Wandpaneele weg.
Ja.
Trifft aber nicht auf Spock, sondern auf Robo-Kirk. Sie hält ihn aber für den echten Kirk und tötet ihn. Problematischerweise erst, nachdem er ihr gesagt hat, dass er sie nicht küssen wird. Also hier wird jetzt selbst der Androidin unterstellt, eine eifersüchtige Furie zu sein, die jemanden umbringt, wenn er sie nicht küsst. Also ich habe die Folge, was jetzt irgendwie den Sexismus angeht, schon lange aufgegeben, aber es wird hier echt auch nicht mehr besser.
Nee, es wird nicht besser, auf gar keinen Fall. Also diese Andrea-Rolle ist echt von vorne bis hinten problematisch.
Ja. Als sie in den Hauptraum kommt, bemerkt sie dann ihren Fehler natürlich. Kirk macht Corby dann deutlich, wie sich seine Schöpfung verhält, dass sie sich gegenseitig umbringen und so weiter. Und Corby will dann aber beweisen, dass er immer noch derselbe ist. Aber es gelingt ihm nicht und schließlich ist es dann Andrea, die ihre Gefühle nun auch für Corby entdeckt, ihn küsst und dabei den Phaser auslöst und beide tötet.
Ja.
Also,
ja.
Der Gipfel des fürchterlichen Frauenbildes, natürlich geht jetzt Andrea auch noch in den Tod.
Ja.
In den Freitod. Ja. Und Chapel bricht zusammen. So. Hui. Spock kommt dazu. Kirk berichtet ihm, dass Corby niemals da war. Auch nur ein bedeutungsschwangerer Satz. Und wir sehen dann noch eine Abschlussszene auf der Enterprise, in der Chapel entscheidet, auf dem Schiff zu bleiben.
Scheiße aufs Biostudium. Ja.
Genau. Und Spock beschwert sich dann nochmal über den Terminus Half-Breed. So.
Lass uns das noch ein bisschen lustig abfangen am Ende. Es war ein bisschen düster.
Ja.
Hat man sich da vielleicht überlegt.
Hat man sich überlegt. Und dann fangen wir es am besten an, indem man sich nochmal kurz drüber lustig macht, dass ich bin schon wieder rassistisch bestimmt worden. Ja, also nochmal, ich fand diese Folge eigentlich, und jetzt sind wir beim Fazit, wenn ich da ansetzen darf.
Ja, bitte.
Ich fand die Folge eigentlich sehr klug vom Plot her, weil ich das gut strukturiert finde. Manche Sachen sind ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber alles hat irgendwie einen Grund und ich konnte gut folgen und ich fühlte mich auch unterhalten. Kirks Fluchtversuche sind dann halt ein wenig redundant, aber das Thema ist aktuell und sehr, sehr, sehr Science-Fiction-artig. Es ist sehr viel Science-Fiction in dieser Folge.
Ja.
Aber das Frauenbild dieser Episode macht sie für mich echt zu einem Stinker, den es heute nicht mehr geben dürfte. So. Und das ist auch gut so. Also gerade Kirks Szene mit Andrea, diese Rapey-Szene, die geht nicht. Und das ist noch schlimmer, wenn es Teil der Lösung des Plans ist. Und das muss man anders lösen, auch in den 60ern. Tut mir leid. So, das ist mein Fazit an der Stelle.
Also ich kann deine Probleme voll und ganz nachvollziehen, wobei ich fürchte, dass wenn man sich, was ich ja gerade tue, nochmal TOS mit dem 2020er Auge anguckt, dass es viele solche Andrea-Szenen gegeben haben wird. Dann vielleicht nicht mit Androiden, vielleicht auch nicht als Problemlösung, aber ich glaube, das war schon auch in dieser Rolle Kirk ein Stück weit angelegt. So, ich unterstelle dann vielleicht ein wenig mehr Gegenseitigkeit, als das in diesem Fall der Fall war, also dass man jetzt jemanden quasi dazu zwingt, etwas zu tun, damit dann irgendwelche Gefühle entstehen, ist natürlich, das ist Drehbuch und das ist halt ziemlich, ziemlich unangenehm und ziemlicher Bullshit. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem ganz froh, dass wir über diese Folge gesprochen haben.
Absolut.
Weil sie so viele aktuelle spannende Bezüge hat. Also nicht nur zu Picard. Ich fand es auch jetzt mega, mega spannend, was du mir jetzt auch über diese ganzen Lovecraft-Hintergründe und die Star Trek-Welt damals in der ersten Staffel TOS erzählt hast. Und deswegen freut es mich umso mehr, mit diesen Hintergründen nochmal so irgendwie auf diese ganzen Verbindungen von gestern zu heute zu schauen. Und auch ein bisschen darüber froh zu sein, dass wir jetzt ein anderes Frauenbild in Picard gesehen haben. Ne? Wo vielleicht
und
auch
in
nicht,
Discovery noch viel mehr.
Und in Discovery noch viel mehr, genau. Ich wollte gerade sagen, wo es vielleicht auch noch nicht alles total mega perfekt ist, aber doch ein ganz anderes Game als das, was wir da gesehen haben.
Ja, so viel kann man sagen. Und ich bin auch da sehr, sehr glücklich, dass wir über diese Folge gesprochen haben, weil es ja, finde ich, auch für uns als Leute, die sich dann halt, weil wir die neuen Serien besprechen, dann doch mehrheitlich mit New Trek, wenn man es denn so nennen möchte, ja, was ja viele möchten, beschäftigen, dass wir dann immer mal gucken, wo kommen wir denn eigentlich her,
ja,
ne, wenn wir Star Trek anschauen.
Ja, total.
Dass uns das mit und mit erarbeitet, dass wir haben ja relativ früh The City on the Edge of Forever besprochen, die ja wirklich auch bahnbrechend ist, diese Folge.
Ja.
Und deswegen finde ich es aber auch gut, dass wir uns hier mal wirklich eine frühe TOS-Folge angeguckt haben, in der viel aufgemacht wird und der wir eben auch diesen Streit zwischen den verschiedenen Sichtweisen der Autoren auch, ne, dem Lovecraftschen Kosmismus und dem Humanismus Roddenberrys, dass wir uns das auch mal klar machen können. Hm. So, wo kommen wir denn eigentlich her, wenn wir jetzt PK und Discovery besprechen? Und demnächst Lower Decks und Sektion 31 und Strange New Worlds und was denn da noch kommen mag. Gibt ja noch diese Teen Track.
Ne? Ja, genau. Ach, ja, da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja, und was ich eben auch an der Folge spannend fand, ist halt das, was du eben schon mal angedeutet hast mit diesem Science-Fiction-mäßigen und was ich dann eben nochmal als Kammerspiel bezeichnet habe, halt so diese Atmosphäre fand ich irgendwie, so dieses ganz kleine, beschränkte Set, dieses kleine, beschränkte Spiel quasi, was mich schon fast so ein bisschen an irgendwie eine Captain Proton-Folge von Voyager erinnert hat. Mhm. Ne? So dieses wirklich sehr, sehr klassische Science-Fiction-Ding fand ich auch irgendwie bemerkenswert und ja, fast ungewöhnlich für TOS.
Ja, genau. Es war so ein bisschen Captain Proton-esque,
ja,
aber natürlich nicht so witzig.
Nee.
Nee. Das wollte die Folge auch nicht und das, genau, das kann man ihr deswegen nicht vorwerfen. Ich finde es wirklich, ich bin nicht enttäuscht vom Plot, wie gesagt, nur von dem, was da teilweise inhaltlich gerade mit Frauen gemacht wird.
Ja.
Genau. Ja. Gut.
Schön.
Das war doch noch relativ kurz und knackig für so eine Episodenbesprechung, die wir in letzter Zeit so machen, oder?
Ja, naja, ich glaube, die 2-Stunden-Marke haben wir schon gekratzt. Ich hätte gedacht, das
aber geht ganz, auch schneller. Ganz knapp. Ja. Ganz, ganz knapp. Ja.
Aber es ist, glaube ich, eine Folge, über die wir wirklich gut diskutieren können. Du hast es gerade eben schon gesagt und hast auch schon aufgerufen, beteiligt euch gerne an diversen Diskussionen und gebt uns noch mehr Perspektiven, vielleicht auch auf die Frauenrollen in dieser Serie. In dieser Folge, vielleicht habt ihr ja tatsächlich irgendwie noch eine andere Blickweise oder einen anderen Sichtwinkel, den wir nochmal mit reinholen können. Oder sagt euch allgemein, wie hat euch diese Folge gefallen? Was habt ihr da rausziehen können, auch für New Track oder speziell PK? All diese Dinge würden uns natürlich brennend interessieren. Schreibt sie uns oder sprecht sie uns.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das tun wir.
Absolut. Und wir haben auch einen neuen Badmiral, glaube ich, ne?
Haben wir? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ach. Ist ja aufregend.
Wir haben einen neuen Badmiral. Ja. Ich kann einfach noch nicht so richtig mit Patreon umgehen.
Das ist schlecht.
Ja. Ja, aber irgendwo kann man das bestimmt auch sehen, dass wir einen neuen Batmiral haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir dann wahrscheinlich am Ende des Julis,
ja,
des Julis,
oh, wie der Bürokauffachmann sagt.
Ja, genau. Dass wir dann noch eine neue Batmiral-Folge besprechen können. Wo sieht man das denn? Mensch.
Ich arbeite parallel auch daran.
Relationship Manager, ich glaube, das ist richtig.
Ja, es gibt doch hier immer so eine Überschrift, Übersicht. Nee, ich weiß nicht,
wo das ist. Wir haben immer noch den alten Batmiral.
Ja, ja, eben, drum. Der ist irgendwie so verschollen.
Ist verschollen?
Ja.
Aber dann müssen wir sagen, lieber alter Batmiral,
Be our guest, aber du hast da noch was gut.
Ja gut, der Juni ist vorbei, ne? Ja. Aber vielleicht jetzt im Juli, ne? Also jetzt
ja.
Make a wish.
And we make it happen.
Make a wish before you go.
Und wenn er anfängt zu singen, dann wisst ihr, es ist vorbei mit dieser Folge Discovery Panelei.
Und der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint.
Tschüss.
Passt zu dieser Folge.
Tschüss.
Exo 3, scheint die Sonne nie wieder. Was? Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.